Attention.
Das ist die Big Show, das randsportaffine Flaggschiff auf sportradio360.de. Fußball, Football, Soccer, Fujiball, alles Themen, die wir aus maximal einer Perspektive betrachten. Karl, Renners, Kearney, Oliver, Sascha und GOP, alle sind sich einig. Das Runde muss ins Eckige und in den Korb, ins Loch oder zumindest an die Grundlinie.
You can't be serious, man. You cannot be serious!
Und ja, aus unserer Sicht sind auch der Puck und das Football-Ei rund. Die Big Show, jetzt!
Wir haben den Maya-Kalender richtig gelesen und sind zu 99,7% davon ausgegangen, dass wir auch nach dem 21.12. unsere kleine, sympathische und dennoch Big Show Episode 82 fröstelnd würden aufnehmen können. Aber von Wettgott Michael Körner haben wir gelernt, dass ein 0,3%iger Vorteil gegenüber der Bank beinahe sicheres Geld bedeutet und haben deswegen einfach mal vorproduziert. Das heißt, kein Hacking, kein Wiesinger, kein Rollmann, dafür zum Beispiel Kai Dittmann, Kai Pahl und Dre. Good enough sagen wir nicht, sondern too good to be true. Auf geht's.
Und los geht's auch schon. Unser erster Gast am Telefon ist Kai Dittmann. Hallo Kai.
Hallo, freue mich, bei euch dabei zu sein.
Es ist noch schöner, dich hier zu haben, das kann ich dir versprechen. Wir wollen auch gleich direkt loslegen mit dem Saisonrückblick sozusagen auf das, ja noch nicht ganz, aber praktisch schon vergangene Jahr 2012 und legen gleich mal mit einer schwierigen Frage los. Zumindest finde ich sie gar nicht so einfach zu beantworten. Welche deutsche Mannschaft war eigentlich 2012 die beste? Dortmund oder Bayern? Oder fällt dir noch ein dritter ein?
Nee, mir fällt Borussia Dortmund ein, und zwar über die Gänze des Jahres 2012. Die haben sich natürlich einen Durchhänger genommen, jetzt mal so mittendrin in der Hinrunde, 2012, 2013. Aber gepaart mit der Rückrunde zum Jahresbeginn und dem, was sie dann zwischendurch gerade eben auch in der Champions League gezeigt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, würden die bei mir diese Wertung zu 50,5 zu 49,5 gegen die Bayern gewinnen.
Okay, da werden vielleicht auch so manche Bayern-Fans gar nicht so traurig sein, wenn wir die internationale Saison der Bayern eben mit diesem berühmten Spiel gegen Chelsea dann auch streichen. Apropos, besser könnte die Überleitung gar nicht sein. Trainer des Jahres, wäre da Christian Streich in der Verlosung? Wir haben mal ausgerechnet, beziehungsweise Jens Höber hat das gemacht, 53 Punkte hat er für Freiburg in diesem Kalenderjahr geholt.
Ja, überragend. Also ganz im Ernst. Ja, das ist für mich ein absoluter Kandidat. Und zwar, weil er total authentisch ist, aber die Geschichte nicht macht, weil er weiß, dass das in den Medien gut oder schlecht ankommt, sondern weil er eben sagt, ich bin eben einfach so und trotzdem relativ viele Sachen noch macht, die ein Trainer auch so für uns Fernsehfuzzis dann eben noch so machen soll, nämlich mal zum Interview kommen und nicht zu lange antworten und solche Sachen. Was mich ein wenig stört, und deswegen weiß ich nicht so ganz genau, ob der Pokal so komplett in Gold wird, ist halt dieser Verfolgungswahn, ich sag das mal so deutlich. Ja, das sind immer wieder Interviews zu sagen, ja, und wenn wir höhere Mächte wollen, dass wir absteigen, wir werden dagegen kämpfen. Ja, ja, also jetzt mal gallisches Dorf, alles in Ruhe. Ich kann mir beim besten Willen, ich kenne persönlich keinen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beim DFB oder DFL jemand sitzt, der sagt, die müssen weg. Ja, weil dazu sind sie einfach immer noch zu attraktiv, ein Farbtupfer in der Liga, sportlich zu wertvoll. Das hat alles, was sie stören, übrigens auch momentan noch keinen, wenn es darum geht, die internationalen Plätze zu vergeben. Also das ist eine Nummer, die mich nervt, und deswegen würde ich so den gesamten Pokal in Gold ihm nicht geben, aber für das, was er gemacht hat, Freiburg war weg. Ja, alle haben schon in der zweiten Liga Tickets gedruckt, weil sie gesagt haben, die kommen schon zu uns, und dann im Sommer überragend, was der geleistet hat.
Könnte so ein Streich eigentlich in irgendeiner anderen Bundesliga-Stadt funktionieren als Freiburg?
Ja, könnte der. Dann muss man der Verein mitspielen. Das ist ja immer der Witz, weil die immer alle sagen, ja, das kriegen wir nicht hin. Doch, natürlich kriegt ihr das hin. Ja, weil Thomas Schaaf kann auch in einer anderen Stadt funktionieren. Nur Werder hat ihm halt geholfen. Und ich weiß nicht, ob ihm viele andere Vereine helfen würden. Auch bei den Bayern könnten mehr Trainer funktionieren, weil die natürlich Rummenigge und Hoeneß und Beckenbauer und Sammer, weil die ihnen helfen können. Nur, ich weiß immer nicht, ob die das wollen. Und wenn du Christian Streich holst, keine Ahnung, ob es da wirklich eine Bestrebung gibt, du musst halt einfach wissen, wie der ist und was der macht. Und wenn du das außenrum wegdrücken kannst, dass du sagst, konzentrier dich mal um Fußball. Guck mal, wie viele Punkte der geholt hat. Guck mal, wie der spielt. Ja, wie viele Menschen mit 19 Jahren da plötzlich schon 56 Bundesligaspiele haben unter dem. Doch, dann kann das absolut funktionieren. Aber allerdings weiß ich nicht, ob er wirklich Bock drauf hat, in einer anderen Stadt was zu machen, außerhalb von Freiburg.
Und eben das gallische Dorf, das du angesprochen hast, dann tatsächlich zu verlassen. Schauen wir noch auf zwei andere Teams, die sich so in andere Richtungen entwickelt haben, als man es eigentlich erwartet hatte. Mainz und Hoffenheim. Über Hoffenheim wurde ja schon sehr, sehr viel gesprochen. Vielleicht die nur mit so einem Halbsatz noch abfrühstücken. Aber Mainz hat ja im Vergleich zu Hoffenheim da sehr viel richtig gemacht. Kann man das auf ein paar Unterschiede eigentlich runterbrechen?
Ja klar, bei Mainz ist halt der große Vorteil, dass sie einen großen Nachteil haben. Die können eben nicht üppig mit Kohle um sich werfen und glauben, dass das dann schon geht, wenn man das so macht. In Hoffenheim machen sie es sich nach wie vor zu einfach. Das ist ein Schlaraffenland, da kann man erzählen, was man will, aber es fehlt eben wirklich dieser nötige Druck und dieser nötige Bezug und diese nötige Nähe zum Liga-Alltag, der fehlt da. Das Konzept finde ich, ja, viele junge Leute mit sehr viel Potenzial, das ist ja alles schön und gut. Nur wie gesagt, das ist mir zu weit weg von der Liga, in dem Schlösschen, in dem ehemaligen Golfclub. Und alles ist da wirklich toll und man verdient da richtig Asche und so. Nein, das haut dann eben nicht hin. Ja, Manchester City lässt grüßen als Abgesägter aus der Champions League und nicht mal in der Europa League mit dabei. Das ist jetzt wie so eine Sparflamme, die ganze Nummer. Aber so geht das eben nicht. Ähnlicher geht es ja auch Wolfsburg. Es müssen einfach andere Mechanismen greifen. Und in Mainz sagen die, wunderbar, wir haben genau ein Zehntel des Etats von Hoffenheim, wenn überhaupt. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Und sieh an, ja, komm, macht der Kopf richtig mit bei der ganzen Geschichte, haut die Nummer hin. Die haben natürlich auch gewackelt, ja, wir dürfen jetzt nicht alles verherrlichen bei der Nummer, die waren ja auch zwischendurch schon mal eher an der Kante nach unten, aber die machen das, wie gesagt, richtig gut, weil der Kopf in die richtige Richtung denkt.
Also eine gewisse Selbstbeschränkung ist vielleicht manchmal gar nicht schlecht, also bei einem Verein, der mehr Geld hat, wenn er dann sich da ein bisschen selbst beschränken würde, wäre das vielleicht bei Hoffenheim zum Guten, vielleicht dann raus.
Ja, ich meine, ganz im Ernst, die können wirklich von mir aus verdienen, was sie wollen. Natürlich habe ich Neid, das ist ja keine Frage, aber ich bin ja auch Realist und weiß, das sind halt Fußballer und die verdienen das und ich bin kein Fußballer, deswegen verdiene ich es zu Recht nicht, so gar keine Frage. Nur, du siehst eben auch in Wolfsburg, das Problem ist, du musst diese Leute natürlich mit irgendwas ködern, weil sonst will keiner nach Hoffenheim und keiner nach Wolfsburg. Dann kommen die auch alle und sagen, ja, ich mache das auch und ich habe richtig Interesse und Elan und dann läufst du irgendwo ein als Tabellendritter und wirst in Dortmund nicht mehr ausgepfiffen. Und dann merkst du so langsam, boah, ja, das ist irgendwie auch nicht so richtig toll und weiß ich nicht. Und dann gibt es Stress im Umfeld und es interessiert keinen. Und dann die Fernsehteams, über die sie sich immer aufregen, die sind dann plötzlich nicht mehr beim Training und dann regst du dich darüber auf, dass sie nicht da sind. Das haut eben alles so nicht hin. Und dann muss man die ganze Geschichte anders regeln. Das hat Felix Magath gemacht im Meisterjahr damals, wenn er sie richtig gepackt hat. Diesen Trainer sucht Wolfsburg jetzt gerade wieder und diesen Trainer sucht Hoffenheim übrigens auch.
Apropos Trainer, manchmal ist ja auch so eine Doppellösung dann ganz vernünftig. Zumindest in Leverkusen ist man darauf gekommen mit Lewandowski, Hüppie. Die Frage ist, warum funktioniert das da eigentlich so gut?
Ja, die Frage gebe ich gerne an dich zurück, weil das verstehe ich auch nicht. Ja, ich bin ein kompletter Gegner von Doppellösungen, auch wenn das jetzt 50% der Jobs bei Doppellösungen kostet. Ich entschuldige mich oder bitte jetzt schon um Entschuldigung für die Geschichte. Ich halte da nichts von. Ich glaube, dass das eine temporäre Geschichte ist. Das ist eine Notgemeinschaft gewesen zwischen den beiden, weil man nicht genau wusste, wie es so gehen kann und wer da so was macht. Es funktioniert, weil sie komplett unterschiedliche Charaktere sind. Nur es wird der Punkt kommen, wenn Sammy Hüppie mal irgendwann etwas sagt, obwohl das gar nicht so meint, was in die Richtung geht, er wäre der Chef. Ja, würde der ja nie machen in seiner zurückhaltenden Art. Kriegt Lewandowski ein Problem und dann kriegen sie ein Problem. Ich glaube nicht, dass das wirklich auf lange Zeit funktionieren kann, weil irgendwann werden auch dieses wunderbare Ehepaar, diese Vorzeige-Ehe, wird auch irgendwann mal in die normalen Probleme einer Ehe kommen und dann ist es schwierig.
Spätestens wenn Kinder da sind, ne, dann gibt es natürlich immer die Probleme.
Sehr schön, der war schön.
Also, dann wollen wir das auch gar nicht weiter ausführen. Jetzt hätte ich dich fast nämlich gefragt, wie lange glaubst du, geht das gut? Aber das ist dann ja eigentlich auch nicht okay, so eine Frage. Ne? Die wollen wir uns dann...
Nein, von mir aus auch da lange. Aber du hast es ja gerade gesagt, wenn die Kinder kommen und es entziehungstechnische und pädagogische Fragen gibt, dann wird es eben verdammt schwierig. Dann muss sich Rudi Völler, dann muss sich Wolfgang Kreuzhäuser äußern. Dann werden sie sich auf die Seite von dem einen oder dem anderen schlagen müssen. Das tut dann bei der Mannschaft wieder nicht gut. Also, lass es eine super Ehe sein, um Himmels Willen.
Dann sind wir da mal gespannt, wie lange das geht. Vielleicht ist es ja dann doch ein Modell, das uns alle noch länger überrascht. Eine Sache, die vielleicht niemanden mehr überrascht hat, war ja dann der Abgang von Felix Magath. Ein Modell Magath, weil er ist ja nicht nur ein Trainer, sondern ich finde ja dann doch eher so ein Modell, bringt er dann gleich ganz viele Geschichten mit sich. Glaubst du, hat er noch eine Zukunft in der Bundesliga? Sehen wir den jemals wieder?
Definitiv, da bin ich mir komplett sicher. Weil eins ist doch auch mal klar, der hat auch diese Dreifachbelastung, ja, mit Manager, Geschäftsführer, Trainer, das hat der ja auch ganz gut gemacht und damit hat er ja auch Erfolg gehabt. Was ich ihm halt nach wie vor, was ich nicht so verstehe, war dieser Ausritt jetzt zuletzt in der Hinrunde beim VfL Wolfsburg. Also was das sorgte, die Gängelung, dass er ein anderer Trainer ist, ein weniger kommunikativer Trainer, ein pädagogisch härterer Trainer, ja. Dafür waren seine Mannschaften auch fit, aber das jetzt zuletzt mit diesem Höhepunkt eben kippt die Wasserflaschen. Also wir früher haben mal nichts getrunken. Ich finde, das geht halt dann eben überhaupt nicht. Damit ist man dann in so einer Situation bei dieser Mannschaft auch nicht mehr tragbar. Dass der was auf dem Kasten hat, ist völlig klar. Dass er schwierig ist für Vereine und Spieler, ist auch völlig klar. Das muss man nur wissen. Die Frage wird jetzt eben bei seiner nächsten Station sein, wie sehr schlägt die Amplitude aus? Ja, kippt er da wieder irgendwas aus oder macht Dinge im vergleichbaren, unsinnigen Rahmen, wie ich finde? Oder nimmt er sich ein bisschen zurück? Ist immer noch wenig kommunikativ, ist immer noch hart, ist immer noch streng, ist immer noch konsequent, aber das Ganze eben noch in tolerablen Bereich, nicht in einer Geschichte, wo man sagt, pass auf, das ist ja hier nur was für Fiction und Boulevard, der hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun.
Was mir nur bei Magath aufgefallen ist, vielleicht mag ich mich da auch getäuscht haben, ich habe das Gefühl, dass das auch ein System ist, das sich relativ schnell abnutzt. Das heißt, eigentlich, wenn ich ihn hole, muss ich wissen, dass es nur vielleicht ja eine Saison auf alle Fälle, die zweite Saison schon nicht mehr ganz so gut geht unter Umständen, oder?
Ja, und das stimmt da, also völlig klar, das sehe ich ganz genauso wie du. Und es kommt eben noch eine Qualität mit dazu, es wird jetzt ein wenig teuer, weißt du, weil sowohl auf Schalke als auch in Wolfsburg dann irgendwann zu viele Spieler da durcherhitzt worden sind. Und das können sich eben nicht mehr alle Vereine leisten. Also auch da muss er sicherlich ein Stück zurücktreten bei der ganzen Geschichte. Schalke war jetzt nicht alles schlecht, weil man darf nicht vergessen, ein Hüntela und ein Raul, das waren ja auch so seine Geschichten, ja, ein Moritz. Der hat auch schon ein paar Leute geholt, die immer noch da sind oder beziehungsweise ihnen sehr geholfen haben in der vergangenen Spielzeit. Aber es ist dann halt auch gerade bei Wolfsburg und in Gelsenkirchen, das war ja Wahnsinn, was da alles so durchgelaufen ist. Das können sich wirklich die wenigsten Vereine leisten. Ich bin mir sicher, es will sich auch kein Verein mehr leisten. Das heißt, disziplinierter Transfermarkt mit Menschen, das betone ich genauso, wie es ist, angeht, dann hat er eine Zukunft. Aber ich bin mir ganz sicher, irgendeiner oder mehrere wird ihn auf kurz oder lang zu bekommen.
Okay, da bin ich mal dann sehr gespannt. Mhm. Jetzt wollen wir von der Zukunft, vom Blick in die Kristallkugel, mal wieder in die guten alten Rückblickbücher gucken und mit dir mal fragen, was dich denn an der Champions League, und zwar der zweiten Halbserie der Saison 2011-2012, wie man es wohl nennen würde, was ist denn da etwas, was für dich vor allem in Erinnerung geblieben ist?
Ja, das sind so viele Sachen, weil leider kann ich nur sowas immer merken. Und meine Frau sagt, bring mal Müll raus, habe ich nach 5 Minuten vergessen. Bei der Geschichte, da bin ich dann immer ein bisschen anders drauf. Also na klar, ist es das Champions League-Finale der Bayern, daheim, ja, und du bist in Führung und alles ist gemacht und die Rummeligen, die sind schon alle, wenn schon von UEFA, wenn die schon geholt, weil die sagen, komm, ja, jetzt aber mal schnell, dass du den Pokal da hinkriegen und buff hast du dann auf einmal noch ein Gegentor drin. Das habe ich immer richtig verstanden, wie die das hinbekommen haben, das zu verlieren. Aber auch, na klar, das halt wieder die beiden Halbfinalduelle, Barca gegen Chelsea milliardenschwer verteidigen mit 11 Mann und alles, die nach dem Platz noch drauf haben. Also wirklich Champions League unwürdiger Fußball. Da musste man im Halbfinale schon so ein bisschen die Befürchtung haben, dass sie das Ding auch noch gewinnen, weil sie einfach gar nichts machen, was mit Fußball zu tun hat. Und das überrascht dann halt. Also diese 3 Spiele, ich nehme jetzt mal die beiden Champions League Spiele von Barca gegen Chelsea und da ignoriere ich jetzt schon die Duelle von Bayern gegen Real, damit wir mal sehen, auf welchem Niveau wir hier gerade lamentieren. Und na klar, dieses Finale, das sticht halt für mich heraus, als erste Mannschaft überhaupt im eigenen Stadion, ein Finale, du bist 5 Minuten vor dem Ende vorne, du bist klar besser, du bist fitter und du bist mit der Hand am Pokal und dann sagen die anderen, das mache ich aber.
Dann da gab es ja noch so ein anderes großes Fußballereignis im Sommer, die Europameisterschaft. Ich habe irgendwie gefühlt, ist die schon ewig her, finde ich. Ja. Umso schwerer tue ich mich dann mit Erinnerungen, zumal die ja, was so die deutsche Mannschaft angeht, auch nicht so toll waren eigentlich.
Wieder Cassano und Balotelli, Italien führt. Oh, da haben sie den Cassano nicht zu greifen bekommen, der kann flanken und Balotelli bringt Deutschland in Deutschland. Oh, kein Abseits, Balotelli, lahm zu klein, konnte den Ball nicht aufhalten. Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute.
Was ist dir denn da in Erinnerung geblieben?
also mir geht es genauso wie dir. Ja? Ich denke auch Donnerwetter, das war doch 2011, oder? Jetzt mit der Europameisterschaft und das ist doch schon, was haben wir jetzt, 2014? Also das heißt 3,5, nee, gar nicht wahr, halbes Jahr, unglaublich. Nein, ich habe das ja damals auch immer schon so sonnig und rosig gesehen, auch bei euch gelegentlich dann als Einzelgänger in der Show, bleibe ich nach wie vor dabei. Also mir war in der Erwartungshaltung zu viel, alles unter einem 8-0 im Finale gegen wen auch immer, ist eine große Enttäuschung. Das ist jetzt natürlich überspitzt, aber es geht in die Richtung, das war es für mich nicht. Ich fand nach wie vor, dass die deutsche Mannschaft mit die Beste war im Turnier, das ist so, weil Spanien da, also nein, die Vorrunde war übrigens auch nicht gut von Spanien, wenn man da mal reinschaut. Ja, da haben sich halt ganz wenig gemacht und ganz wenig von dem gezeigt, was Spanien eigentlich ausgezeichnet hat. Andere Mannschaften, ja, vielleicht auch so die Holländer stellvertretend, die sind nach Hause gefahren vorher. Da war echt wenig mit dabei. Also ich fand das jetzt nicht so verkehrt. Es war irgendwie dann doch am Ende klar, dass Jürgen Löw sagt, na komm, also eine personelle Fehlgriff, den leiste ich mir jetzt mal. Das tut er dann halt eben leider in der K.O.-Phase, wo es dann nicht mehr zu reparieren ist. Ich fand alles nicht so schlecht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so zweiter, dritter, das war so für mich der Stellenwert für Deutschland. Ist der dritte nicht ausgespielt, also kann man behaupten, wir sind ja, schön wäre es gewesen, dann wenigstens noch das Finale zu erreichen. Ich fand es nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Ich finde nach wie vor die Herangehensweise gut. Wir spielen einen optimistischen, offensiven Fußball, wenn es im Halbfinale gegen Italien geht. Und wir nehmen jeden Gegner ernst, wir respektieren sie, aber wir lassen uns weder gegen Spanien noch in irgendeine Außenseiterrolle drücken. Also von daher, ich bin da nicht ganz so entsetzt wie viele andere auch.
Was ist dann das Spiel der deutschen Mannschaft, an das du dich zurückerinnerst in diesem Jahr? Ist es dann eher so ein Erfolg in einem munteren Spiel gegen Griechenland oder dann doch so ein 1-2 gegen Italien oder vielleicht sogar das 4-4 gegen Schweden? Das ja,
letzteres, ganz klar letzteres. Also das ist einfach psychologisch auch so interessant. Ja, ich hatte ja immer mal vor, ein Semester mal Psychologie studieren zu stehen. Ich habe es nie geschafft bisher, aber das war so irre. Ja? Du bist 4-0 vorne, hast alles in und du siehst, wie auf einmal wirklich alles zusammenbricht, von vorne nach hinten und jeder immer denkt, na gut, ich bin nicht mehr mit dabei, aber es sind noch 10 andere und der Nächste sagt, ja, da sind noch 9 da, das müsst ihr eigentlich noch rausgehen. Und am Ende haben sie gesagt, du, so der Manuel Neuer, der hält ja auch nur einen, aber genau in dem Augenblick hat er gesagt, nee, wenn ihr, dann auch. Das war so interessant, bis heute kann das kein Mensch erklären, wie sowas passieren kann. Es war so ein unfassbares Spektakel, also da ist definitiv von der Nationalmannschaft her mein Spiel des Jahres.
Das ist doch mal ein guter Schlusssatz für Teil 1. Wir hören uns aber gleich wieder für Teil 2. Kai Dittmann ist im Moment im Auto unterwegs, deswegen auch die teilweise nicht ganz so gute Tonqualität. Kai Dittmann wird sich einen anderen Parkplatz suchen und dann sprechen wir gleich wieder mit ihm. Bis gleich, Kai.
Ja, Thomas Wagner hier und mein Highlight des Jahres abseits vom Fußball war ganz sicherlich das Eishockeyfinale der DEL zwischen Berlin und Mannheim und da vor allen Dingen Spiel 4 in Mannheim. Ganz kurz zurückerinnert, Mannheim führt in der Serie 2-1, kann also vor eigenem Publikum den Matchball verwandeln, war ja so ein bisschen vorher hoch stilisiert worden zum Duell der Giganten und Mannheim führt im letzten Drittel, ich denke es war so 3/44. Minute mit 5-2. Und in dem Moment ist dann irgendwas passiert, was ich jetzt noch faszinierend finde. Die Mannheimer, die so, die einfach die ganze Zeit so konzentriert gewesen sind, die haben irgendwie im Kopf, glaube ich, schon den Pokal in der Hand gehabt. Die haben, glaube ich, schon gedacht, wie die Siegesfeier wird. Die haben vielleicht so ein paar Sekunden abgeschaltet. Sinnbildlich war da für mich Christoph Ullmann, der überragende Finals gespielt hat und dann aber so ein in der Vorwärtsbewegung einen relativ leichten Scheibenverlust hatte. Und auf der anderen Seite diese Gier bei Berlin, die schon alles gewonnen haben, immer wieder sich anzutreiben und da das Comeback zu schaffen über eine Verlängerung zum 6-5. Also das war Gänsehaut und eine der größten Willensleistungen, die ich im Sport je gesehen habe. Und Spiel 5 haben sie dann knapp, aber verdient zu Hause gewonnen. Also eigentlich bitter für Mannheim, aber ein ganz großer Triumph einer charakterstarken Champion-Mannschaft von Berlin. War ein tolles Highlight im Jahr 2012.
Teil 2 unserer Big Show Episode 82 im Übrigen. Kai Dittmann ist immer noch am Telefon, hoffe ich zumindest. Und Kai, wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, auch so ein bisschen in die Zukunft geguckt, was den nationalen Fußball angeht. Kommen wir doch jetzt mal zur Champions League. Da war die Auslosung vor kurzer Zeit. Die drei deutschen Mannschaften als Gruppenerste jeweils, wenn man so will, gesetzt mit diesem Rückspiel zu Hause und so weiter und so fort. Wenn man jetzt da mal so auf diese Partien blickt, gibt es natürlich einige große Namen. Bist du jetzt auch mit ein bisschen Abstand von dieser Auslosung immer noch der Meinung, dass die drei deutschen Spiele zu den absoluten Highlights gehören?
Nee, das war ich übrigens auch vorher nicht bei der Auslosung. Also die Highlights sind na klar diese vorweggenommenen Viertel- und Halbfinals, Milan gegen Barca und Real gegen Manchester United. Aber das gönne ich denen auch, weil damit sind schon mal zwei Schwergewichte raus, die die Deutschen hätten kriegen können im Achtelfinale. Ich finde von der deutschen, vom Namen und der Historie her, na klar, Arsenal gegen die Bayern im Hinspiel, das ist natürlich das Spiel schlechthin erstmal, weil die anderen werden dann nicht mehr ganz so attraktiv, aber damit auch eben lösbarer. Ja, das Galatasaray gegen Schalke, das wird dann sicherlich deutlich mehr von der Stimmung als wirklich von der sportlichen Qualität leben. Und Donetsk ist dieser große Unsicherheitsfaktor, dass kein Mensch so ganz genau weiß, was können die. Jeder hat so gehört, die haben sich gegen Chelsea durchgesetzt und plötzlich ist es eine riesen Qualität von Schachtja Donetsk, dass sie sich in der Chelsea-Gruppe durchgesetzt haben. Und du sagst, sagen wir mal drei Spieler, dann sagen die alle, weiß ich nicht. Also da muss man sich erstmal ein bisschen drum kümmern. Schwierig, weil da ist gerade Winterpause, die ist in der Ukraine länger als die Sommerpause und die haben bis März jedenfalls kein Ligaspiel mehr. Da wird man viel Video und Material sichten müssen.
Okay, aber grundsätzlich bist du, was die Deutschen angeht, dann sehr zuversichtlich, oder, dass die weiterkommen?
Ja, ich möchte das mal so machen, wie ich das von den Bayern und von den Dortmundern eben auch gehört habe. Das soll nicht überheblich und respektlos klingen, es soll selbstbewusst klingen. Also, ich nehme die alle ernst, jeden Gegner, Galatasaray, Donetsk und auch Arsenal, völlig klar, die eine Qualität haben, die alle wirklich auf sportlichem Wege in diese K.O.-Phase gekommen sind. Niemand ist da durch Zufall, weil er keine Zeit hatte, Donnerstag zu spielen und gesagt, okay, komm, dann gehst du in die Champions League, dann kannst du Mittwoch spielen oder sowas. Die haben sich das sportlich verdient. Deswegen hat man Respekt vor denen zu haben. Die können alle was. Aber es gibt eben die Qualität, die Erfahrung und das Rückspiel zu Hause, wo ich sage, wenn man das mal ganz knapp machen, dann 51-49 die Vorteile zugunsten der Bundesligisten.
Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass in dieser Saison zum ersten Mal zum ersten Mal seit langer Zeit die Bundesligisten tatsächlich so spielen, wie sie es auch können, weil sie diesen gewissen Unterwürfigkeitsfaktor abgelegt haben und eben vorher hat man immer gesagt, boah, das sind so große Namen, die anderen, bis man dann gemerkt hat, hey hoppla, wir spielen ja Champions League, weil wir es uns auch verdient haben. Oder täuscht dieser Eindruck, dass man das jetzt endlich mal verinnerlicht hat?
Ganz ehrlich, vielleicht täuscht er, aber ich bin auch genau wie du. Das ist genau die Geschichte, weißt du, wo das für mich angefangen hat, wo man wieder ein bisschen, jetzt Achtung, Nationalstolz haben durfte, ohne in der rechten Ecke stehen zu müssen bei der Nummer, bei der WM, als die plötzlich alle anfingen mit diesen Fahnen an den Außenspiegeln, wo ich dachte, ja, hab doch einfach mal Selbstvertrauen in das, was du tust, hab Selbststärke, hab Respekt vor den anderen, passt doch. Und genau wie du es gesagt hast, so sehe ich es auch, die sagen alle, jawohl, wir sind hier, ja, wir gehören mehr oder weniger zum Favoritenkreis bei der Liga mit den Bayern, ein bisschen später Dortmund, ein bisschen später Schalke, aber im Achtelfinale auf jeden Fall. Wir haben starke Gegner, wir werden uns auf die vorbereiten, aber wir sind schon mit dabei und die Bundesliga sagen genau, die liegen sich nicht hier und sagen, oh nein, aus Italien und ach du grüne Neun und so. Nee, ja, also das ist wirklich eine Qualität. Ich hoffe, sie halten das durch, weil wenn man es genauso angeht und vor allem Mannschaften hat, und das haben die Bayern und Dortmund und auch Schalke ja auf jeden Fall, Mannschaften haben, mit denen du das machen kannst, ja, die nicht völlig austicken oder sind eben nicht nur eine halbe Stunde voll im Anschluss noch auf der Toilette verschwinden, weil sie, du verstehst schon, also wenn du das machen kannst mit denen, das ist ja perfekt, das finde ich toll, das ist eine tolle Entwicklung.
Dann sind wir mit den Deutschen im Grunde durch, kommen zu einer Nation, die ja auch von sich aus immer sehr selbstbewusst ist, die Italiener nämlich. Du hast es eins schon angesprochen, Milan hat es mit Barca zu tun, in diesem Klassiker fast schon, die spielen ja gefühlt jedes Jahr irgendwie gegeneinander.
Ja, stimmt.
Normalerweise in der Gruppenphase, aber jetzt eben mal in der K.O.-Runde. Dann die andere große italienische Mannschaft, die so wieder auftaucht, Juventus, spielt gegen Celtic. Auch wenn, so hat man aus Schottland gehört, sich Celtic da durchaus Chancen ausrechnet, ist Juve sowas wie ein Geheimfavorit?
Ja, das ist so, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie Donetsk, ja. Du kennst den Namen, weißt du, was die gemacht haben, aber im Grunde bei mir und in meinem Bekanntenkreis, was wahrscheinlich nicht repräsentativ ist, sind die so nach der Aufdeckung des Manipulations- und Wettskandals so verschwunden. Ja, also so zweite Liga wieder aufgestiegen, ja, sind mit dabei. Also die sind Meister, ja, Rekordmeister sowieso, trotz der Abzüge sind im Moment wieder Tabellenführer und die spielen wirklich einen tollen Fußball. Man muss dringend dann eben mal gucken, wer ist denn da jetzt überhaupt noch? Ja, Lucio jetzt weg, der hat auch schon keine Chance mehr, zurück nach Brasilien. Wer außer Buffon spielt, da kennt man da noch irgendwen. Und also die können was, da muss man sich dringend drum kümmern. Deswegen ist es nicht verkehrt. Also Celtic wollten die alle haben. Ja, das kann ich mal so erzählen von der Woche, als ich mit den Bundesligisten damals gesprochen habe vor der Auslosung. Alle hinter vorgehaltener Hand, Celtic wäre das Größte. Schade, also Juve hat die bekommen, wird mit Sicherheit auch tolles Spiel. Aber da muss man sich Juve dann schon mal angucken, weil die sind so wirklich klammheimlich hinten durch und sind wieder da und sind mächtig stark und während alle anderen sich so Auszeiten nehmen, Inter, Milan aktuell, ja, meine Mannschaft totschießt wie Florenz, die siehst du nie wieder, ja, dann kommt mal wieder irgendwer um die Ecke und du sagst, ups, wo kommen die denn her? Die sind echt ganz konstant wieder mit dabei. Ich bin auch mal sehr gespannt, was die so drauf haben.
Und wir mit dir, natürlich. Welchen Außenseiter siehst du denn jetzt noch in dieser Auslosung, wo du sagen könntest, ja, den haben vielleicht auch manche nicht auf der Rechnung, aber der könnte es werden, ist zum Beispiel Malaga, eine Mannschaft, die ja auch gerade guten finanziellen Background hatte, zumindest.
Hatte. Ich glaube, das ist ja immer das Problem bei Malaga. Ja, dass sie selber ja gar nicht so ganz genau wissen, was da eigentlich los ist. Ich habe mich halt von der Woche vor dieser Auslosung mal auch um die gekümmert und habe gesagt, was ist da jetzt eigentlich los? Und dann, ja, finanzielle Probleme und der Scheich dementiert nicht, ja, was ja auch immer schon eine Zustimmung ist in den Finanzkreisen und so. Also, das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Also, wollen wir so sagen, möglichst da alles, aber ich habe ganz ehrlich gesagt, außer den großen Namen, die auf den Titel gewettet werden, habe ich niemanden, wo ich sage, das ist mein Geheimfavorit.
Schade, wir dachten eigentlich, wir könnten das Geld, was wir unter dem Weihnachtsbaum gefunden haben,
jetzt noch... Völlig klar, das sage ich aber selber ein, du weißt, ich habe Kinder, also von daher vergiss es.
Verstehe. Kai, dann wollen wir jetzt mal beim Sportlichen, zumindest so für den Moment, bewenden lassen, wollen aber natürlich die Möglichkeit nicht ungenutzt lassen, um dich, nachdem wir ja den Weltuntergang überlebt haben, zu fragen, worauf freust du dich eigentlich dann 2013?
Machen wir sportlich, oder?
Du, wenn es bei dir nur Sport gibt, dann gerne nur Sport, aber nein, natürlich auch für andere Dinge.
Ja, ich freue mich, ganz ehrlich, auch wenn ich mit vielen Mädchen zu Hause, der einzige Kerl bei uns im Haus bin, wirklich untergebuttert und unterjocht werde. Ich freue mich auf jeden Tag mit meiner Familie, das ist mal eben einfach so. Und wenn sie mal nicht mit mir schimpfen und meckern, dann fehlt mir schon in der Tat was. Komisch, aber es ist dann halt so gelaufen. Also von daher, das ist so, ja, das morgendliche Ritual mit meiner Tochter mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter zum Kindergarten zu fahren. Also das liebe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber fußballerisch ist es halt einfach all das, was auf uns zukommt. Eine Champions League mit drei deutschen Mannschaften, hurra, einen Pokal mit einem vorweggenommenen Endspiel im Viertelfinale, klasse, und einer Meisterschaft, wo ich einfach mal gespannt bin, wenn die Bayern zweimal in Folge nicht gewinnen, ob nicht irgendwer, das wäre nicht die Dortmunder, nicht die Leverkusener, sondern irgendwer, du es oder ich, sagt, die Meisterschaft ist nochmal spannend. Also da bin ich wirklich mal, da freue ich mich drauf, das mitzuerleben, was da so passiert.
Ja, dann freuen wir uns doch auch schon mal auf ein packendes Jahr 2013. Und Kai, dann natürlich auch, wenn du eine kurze Auszeit von deiner Familie brauchst, gerne wieder mit dir hier bei Sportradio 360.
Selbstverständlich, immer gern.
Alles klar, Kai. Vielen Dank, dir eine gute Fahrt, einen guten Rutsch und dann bis ins Jahr 2013.
Das wünsche ich euch und euren Hörern auch. Danke.
Ciao, Kai.
Ja, hier ist der Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Mein tollstes Sporterlebnis 2012, also ich meine, da waren natürlich viele, aber eines, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, das ist das Handballspiel England gegen Frankreich bei den Olympischen Spielen gewesen. Das war ein Vorrundenspiel, das die Engländer ganz fürchterlich verloren haben, nämlich mit 15-44 total chancenlos waren, weil das ja eine Mannschaft war, die Engländer nur zusammengestellt haben, weil sie eine Wildcard bekommen haben für das Handballturnier. Handball ist in England ja überhaupt nicht populär. Aber diese Engländer haben mit einer solchen Vitalität verloren, die mit einer solchen Begeisterung sind die an ihre Niederlage rangegangen, dass das wirklich herzerfrischend war. Also die haben wirklich jedes einzelne Tor von den wenigen, die sie geschossen haben, bejubelt, als wäre es irgendwie der Treffer zum Weltmeisterschaftsgewinn. Jede Parade wurde gefeiert und am Schluss sind sie also sehr tapfer auch verabschiedet worden und sehr freundlich, mit sehr freundlichem Applaus aus der Halle verabschiedet worden. Sie sind richtig gehend gefeiert worden. Die haben sogar schon vor dem Spiel gefeiert gehabt. Und diese Gesichtsausdrücke von diesen beseelten Amateuren, das habe ich mir gemerkt. Das war eine tolle Geschichte. Vielleicht die tollste, die ich 2012 erleben durfte.
Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Drink it in.
Ein emotionales Ende einer Premier League-Saison, wie man sie so nie erlebt hat, bis dahin zumindest. Marco Hagemann begrüßen wir jetzt am Telefon. Hallo Marco.
Ja, hallo zusammen. Hallo.
Und auch Andreas Renner. Hallo Andreas.
Hallo.
Marco, Wir haben damals die Abschlusskonferenz gemacht, dieses Premier League Spieltages. Es ist alles noch ziemlich aktuell, wie ich finde. Was hat sich seitdem bei Manchester City, um es einigermaßen kurz zu halten, natürlich, man könnte da ja groß ausschweifen, dann doch verändert? Warum haben sie es nicht geschafft, diesen Schwung, den sie gerade in den letzten Spieltagen da entwickelt hatten, jetzt tatsächlich A, in diese Saison und auch eben international mitzunehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man nach so einem Highlight erstmal auch mental so ein bisschen durch ist. Das nimmt man da schon etwas länger mit. Ich glaube, das geht uns ja auch so, wenn wir darauf angesprochen werden. Man wird ja immer noch darauf angesprochen, auf so ein Highlight-Wochenende, auf so ein Highlight-Spiel. Und dann ja, kann das mal einfach sein, dass du einfach mal so ein bisschen durchhängst und dann das nicht mehr so in die neue Saison retten kannst, wie es vielleicht möglich wäre. Dass du einfach die Emotionen so rausgepowert hast, dass du erstmal wieder ein bisschen raus, um wieder in die richtige Richtung zu kommen. Dazu hast du dann auch noch Verletzungsprobleme und dann geht schnell mal so ein Flair einfach auch mal weg.
Jetzt gab es ja zuletzt dieses Spitzenduell Manchester United gegen Manchester City. City hat das Ding verloren. Mancini meinte danach, wir sind trotzdem die bessere Mannschaft. Andreas, die Frage stellt sich dann natürlich, wenn die Mannschaft besser ist, warum hat sie dann trotzdem verloren? Kommt man da nicht zwangsläufig beim Trainer an?
Also, so weit würde ich gar nicht gehen, weil, dass die bessere Mannschaft auch mal in einem Spiel gegen eine schlechtere Mannschaft verlieren kann, ist ja jetzt nichts Besonderes. Also das passiert ja regelmäßig und wenn Kickers Offenbach im DFB-Pokal Fortuna Düsseldorf schlägt, heißt das ja nicht, dass Kickers Offenbach die bessere Mannschaft ist. Sie hatten halt an dem einen Abend alle das, was sie brauchten. Ich finde aber insgesamt, dass, holen wir dann doch schon ein bisschen weiter aus. Ich finde insgesamt, dass sich in der Premier League so ein bisschen der Trend zeigt, dass die Top-Mannschaften alle offensiv sehr gut aufgestellt sind. Auf dem Weg nach hinten habe ich da allerdings meine Probleme. Und zwar nicht unbedingt in der Premier League, sondern wenn wir vom internationalen Fußball reden, auf den wir ja dann auch noch kommen, nur jetzt mal so als Beispiel, Manchester United, die hatte ich neulich in der Champions League, da geraten sie gegen Cluj in Rückstand und dann ist es in 23 Spielen das 15. Und 23 Spielen das 15., bei dem sie in Rückstand geraten. Ja, und ich glaube, das zeigt ein bisschen, wo so die Probleme sind. Ich glaube, die Premier League hat insgesamt ein bisschen taktischer Solidität verloren im Vergleich zu dem, was inzwischen internationaler Standard ist. Das ist aus meiner Sicht eine Erklärung für die Probleme, die sie international haben. Und jetzt was City und United angeht, ich meine, die sind da jetzt Platz 1, Platz 2, 42 und 36 Punkte, alles noch relativ nah beieinander. Ich denke, da ist noch viel möglich und City hat ja Ende letzter Saison in kurzer Zeit 8 Punkte aufgeholt. Jetzt lass uns mal die Weihnachtsfeiertage abwarten und mal gucken, wie es dann ist.
Ach so, genau, wir sind jetzt gerade schon nach den Weihnachtsfeiertagen. Weil wir ja quasi schon nächste Woche sind, aber das ist, glaube ich, eigentlich nicht schlimm, oder?
Nee, die Weihnachts... Ich meinte jetzt die Periode über Weihnachten, also Neujahr und Januar, wo die ja jetzt regelmäßig spielen.
Ich muss hier gerade an meinem Mikrofon herumfummeln. Herüber wird diese Sequenz möglicherweise herausschneiden.
Du meinst die ganze?
Zumal ja dann nach dieser sehr stressigen Phase im Februar ein kleiner Vorteil kommen könnte für Manchester City, spielen international überhaupt nicht mehr. Champions League haben wir ja vorhin schon mit Kai Dittmann besprochen, da war nur Manchester United mit dabei, City eben nicht. Die haben es dann noch nicht mal in die Europa League geschafft. Das darf man ja sicherlich auch nicht ganz von der Hand weisen, dass das natürlich, wenn man da keine Baustelle mehr hat, eine ganz wichtige Geschichte sein sollte. Blicken wir doch mal auf die Europa League, auf die Auslosungen, gerade dann der englischen Mannschaften. Chelsea spielt gegen Prag, Tottenham gegen Lyon, Newcastle gegen Metalist Kharkiv und Zenit St. Petersburg hat Liverpool auf dem Plan. International England, da waren wir immer gewohnt, dass die Engländer die Champions League unter sich ausmachen, dass sie im Grunde alle Mannschaften irgendwie ins Halbfinale bringen. Jetzt in der Europa League, geht es nur mir so, Marco, oder ist die Europa League die Liga, die in England eigentlich nur belächelt wird und noch nicht mal besonders beachtet?
Ich weiß nicht, ob das komplett gilt. Also in der vergangenen Saison sicherlich mit Manchester United und Manchester City. Europa League ist dann nicht so der Anspruch, den man sich selbst stellt. Außerdem fanden sich auch beide da ja im Zweikampf um die Meisterschaft und in England bei solchen Top-Teams ist dann doch die Meisterschaft ein bisschen entscheidender. Und sogar, ich glaube, auch den FA Cup würde ich da noch so ein bisschen drüber stellen vor der Europa League. Das war sicherlich ein hauptausschlaggebendes Mittel, warum United und City dann relativ früh auch aus der Europa League ausschieden. Ich glaube auch, dass das so beim FC Chelsea so ein bisschen der Fall sein könnte jetzt dann ab Februar in der Europa League, dass man das halt auch nicht so wirklich ernst nimmt. Da bin ich sehr drauf gespannt. Bei den anderen allerdings, gerade so beim FC Liverpool, eine Mannschaft, die seit ewigen Zeiten so ein bisschen auch nach Titel lechzt, eine Mannschaft, die im Umbruch ist, wo man, glaube ich, schon wieder auf so internationale Erfolge gerne zurückgreifen möchte. Genauso bei Newcastle United zum Beispiel, auch wenn sie natürlich jetzt in der Liga ein bisschen nach unten gesackt sind, vom Proletar her sehe ich die eigentlich weiter oben. Das sind so Teams, die Europa League, glaube ich, schon, so kann ich mir jedenfalls vorstellen, schon sehr ernst nehmen, um da internationale Titel oder den internationalen Titel dann zu holen. Bei Chelsea sehe ich das erstmal nicht so. Das könnte ich mir gut durchaus vorstellen.
Tottenham waren wir ja auch noch in der Verlosung. Da, finde ich, sieht man dann auch ganz gut, wo dann so die Unterschiede liegen. In der Vergangenheit mit Harry Redknapp in der Europa League, da sagt Redknapp, das interessiert uns alles nicht so. Jetzt André Villas-Boas, der darauf hingewiesen hat, dass Tottenham gegen Lyon doch schon ziemlich nach Champions League klingt. Und ja, dass es dem Wettbewerb gut tut, so ein Spiel zu haben. Es sind ja mehrere vielversprechende Ansetzungen in der Europa League. Ich glaube, Tottenham unter Villas-Boas wird die Europa League anders angehen als unter Redknapp, und die werden auch alles versuchen, um das zu gewinnen, und ja, gehören damit auch zum, sagen wir mal, erweiterten Kreis derer, die da mitsprechen können.
Wir haben ja gerade dann schon, oder Marco Hagemann hat auch den FC Liverpool genannt, die ja nach dem Trainerwechsel noch nicht so richtig in die Gänge kommen, um es mal vorsichtig zu sein, sind bestenfalls Mittelmaß in der Premier League, deswegen die Europa League vielleicht eben auch so ein Punkt, wo man mal ein Zeichen setzen kann. Seht ihr eigentlich beim FC Liverpool aktuell tatsächlich Hoffnung, dass sie auf dem richtigen Weg sind, oder ist das zumindest noch ein ganz, ganz langer Weg? Marco, vielleicht du zuerst.
Ja, man braucht Kontinuität beim FC Liverpool. Man darf ja nicht alles sofort hinterfragen. Brendan Rodgers ist immer noch frisch beim FC Liverpool. Der hat ja überragende Arbeit geliefert bei Swansea, und dem musst du natürlich auch so ein bisschen Zeit geben. Und die Mannschaft, du musst auch erstmal die Mannschaft wachsen lassen. Also sie haben viele Ältere so ein bisschen ausgemistet und haben sich dann versucht, irgendwie zu verstärken. Und diese Mannschaft, glaube ich schon, dass sie in einer vernünftigen Entwicklung steckt. Aber ich glaube schon, dass es noch so eine Zeit dauern wird. Man muss sich jetzt so ein bisschen klammheimlich in der Liga stabilisieren und dann einfach die Kirche im Dorf lassen, um zu sagen, okay, komm, die nächsten ein, zwei Jahre nutzen wir jetzt einfach mal, um eine Mannschaft hier wieder aufzubauen, die wieder irgendwann einmal um die Meisterschaft mitkämpfen kann. Allerdings ist ja auch klar, die großen Summen wird selbst Liverpool, glaube ich, jetzt nicht ausgeben können. Also das wird sicherlich ein langer, steiniger Weg werden, um wieder vielleicht in die Top 4 zu kommen oder geschweige denn tatsächlich sogar um die Meisterschaft in England zu kämpfen. Dementsprechend sind solche Wettbewerbe wie Europa League, wie die Liga, wie die Pokalwettbewerbe national ganz, ganz wichtig für Liverpool, um da, wie du eben selber gesagt hast, Zeichen zu setzen und sich auch Selbstvertrauen zu holen. Aber in der Liga glaube ich schon, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis man da wieder eine Mannschaft darstellen kann, die so viel Potenzial hat, um kontinuierlich da oben mitzuspielen.
Ja, vor allen Dingen, weil das finanzielle Potenzial in der Liga ja schlicht und einfach nicht da ist, solange sie ihr Stadionproblem nicht gelöst haben. Und das zieht sich ja seit Jahren hin. Und die richtige Lösung dafür ist ja jetzt auch noch nicht in Sicht. Aber ich denke, was man bei Liverpool auf jeden Fall bedenken muss, ist, die haben unter Kenny Dalglish traditionellen Oldschool englischen Fußball gespielt. Und jetzt kommt Brendan Rodgers, und der wäre gerne Barcelona, ne? Um das jetzt mal ein bisschen drastisch oder plastisch auszudrücken. Und das eine ist quasi das Gegenteil von dem anderen. Und wenn man jetzt versucht, die Spielweise einer Mannschaft so radikal umzustellen, teilweise noch mit denselben Spielern, die man aus dem letzten Jahr noch hat, das wird einfach seine Zeit dauern. Das muss zwangsläufig Schwierigkeiten geben. Das kann nicht sofort funktionieren. Die Geduld muss man aufbringen. Ich glaube, Markus, der große Vorteil ist, und das kannst du dann vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, die Besitzer des FC Liverpool, die kommen ja aus dem US-Sport und aus dem Baseball. Und im US-Sport ist ja schon eine Tradition da von, wir bringen einen neuen Trainer rein, der bringt seine neue Philosophie, um sowas umzusetzen. Das dauert 2-3 Jahre. Die sind gewohnt, dass es nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, ich glaube, die große Ungeduld wird da nicht ausbrechen. Und deswegen spekuliere ich auch darauf, dass Brendan Rodgers diese Zeit bekommt. Und natürlich wäre es schön, in der Europa League jetzt schon mal ein gutes, ein positives Zeichen zu setzen. Aber ganz ehrlich, gegen Zenit St. Petersburg halte ich eigentlich die Russen im Moment für die stärkere Mannschaft. Also für mich ist Liverpool in dem Duell jetzt in der Europa League nicht Favorit.
Also schwierige Zeiten auf alle Fälle für die Reds, dann auch in der Europa League. Du hast es angesprochen, Besitzer von Liverpool ist ja auch der Besitzer, Eigentümer der Boston Red Sox. Da ging dann der Erfolg doch einigermaßen zügig voran. Jetzt aktuell habe ich eine Statistik gelesen, dass vor Weihnachten die Bilanz von Brendan Rodgers in etwa die war von Roy Hodgson, auch als der bei Liverpool war. Insofern gibt es da schon auch einige, die sich da formieren. Bleibt eben abzuwarten oder zu hoffen aus Liverpooler Sicht, dass man dann intern zumindest diese Ruhe behält. Eine Ruhe, die Arsenal ja zumindest immer ganz viele Jahre hatte mit Arsène Wenger. Du hattest vorhin Barcelona angesprochen. Die waren mit denen im Grunde ja auf Augenhöhe, wenn man so will, zumindest was das Spielerische angeht. Man hat mit der Zunge geschnalzt, als man Arsenal gesehen hat. Das ist nicht mehr ganz so. Wohin bewegt sich Arsenal aktuell, Andreas?
Ja, schwierige Frage. Also ich finde es insofern, also ich finde, das ist jetzt eine sehr interessante Phase in der Entwicklung des Clubs. Ich lese dann natürlich gerne, was so in den englischen Zeitungen geschrieben wird. Neulich habe ich mal was darüber gelesen, dass Arsène Wenger nichts dazulernt und immer so weitermacht. Und da habe ich gedacht, also irgendwie nehme ich das ganz anders wahr, weil der FC Arsenal, wenn man das jetzt mal in Phasen einteilt, die hatten die Situation, dass sie auf dem absoluten Top-Niveau waren, eine Saison ungeschlagen überstanden haben, englischer Meister waren. Dann kam Chelsea und dann auch ein bisschen später Manchester City mit unglaublich viel Geld, das Arsenal schlicht und einfach nicht aufbringen konnte, ohne sich extrem zu verschulden. Und dann haben die noch ihr eigenes Stadion gebaut. Das heißt, das war eine Phase, wo man mit den Top-Teams finanziell schlicht und einfach nicht mithalten konnte. Und jeder, der erzählt, aufs Geld kommt nicht an und das muss man nicht merken, macht sich da, glaube ich, Illusionen. Das wird man auf Dauer merken. Das lässt sich gar nicht verhindern. Dann haben sie eine Phase lang auf die Jugend gesetzt. Da wurde Wenger heftig kritisiert, das reicht nicht und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich eigentlich ganz klar, dass man eigentlich einen Philosophiewechsel durchgeführt hat. Die haben gerade die Verträge von 5 jungen englischen Spielern verlängert, unter anderem von Jack Wilshere, aber noch von einer Reihe von anderen, wo sie, wo Wenger ganz klar gesagt hat, das soll das Fundament unserer Zukunft werden, auch weil wir glauben, dass es leichter ist, junge englische Spieler langfristig an einen Club zu binden. Bei den ausländischen Spielern ist es so, wenn dann der Nächste kommt, der mit dem Geld wedelt, sind sie gleich wieder weg. Und dazu hat man halt Leute geholt, wie im letzten Jahr Arteta, in diesem Jahr Podolski, die eben nicht mehr ganz jung sind, sondern ein bisschen mehr Erfahrung bringen, das Ganze stabilisieren sollen. Mertesacker muss man da natürlich auch erwähnen. Also ich glaube, Arsène Wenger hat seine Philosophie schon ordentlich umgestellt, aber er hat auch zweimal die Mannschaft total umgebaut in den letzten beiden Jahren. Ja, und insofern ist, glaube ich, naheliegend, dass es eine Weile dauert. Ich glaube, Arsenal wird in dieser Saison wie in der letzten Saison in der Rückrunde besser sein als in der Hinrunde. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, guckt man jetzt auf die Tabelle und sieht Arsenal auf Platz 5 mit 27 Punkten, Chelsea auf Platz 3 mit 29 Punkten, also 2 Punkte hinter der direkten Champions League Qualifikation. Vielleicht ist ja der Weltuntergang, falsches Thema heute, aber vielleicht ist ja ja das Ende des FC Arsenal ein bisschen zu früh ausgerufen worden und vielleicht ist doch gar nicht alles so schlimm, wie es viele meinen.
Den Weltuntergang, den haben wir ja auch praktisch schon überlebt, den haben wir ja schon hinter uns gebracht. Wir fiebern schon dem Nächsten entgegen, habe ich das Gefühl. Dann haben wir das Thema fast schon durch, wollen vielleicht noch von Marco eine Einschätzung hören. Du hast die Tabellensituation so in etwa gerade genannt. Es wird ja immer über die Big Four gesprochen. Ich glaube, wir brauchen uns nichts mehr vormachen, dass es die nicht mehr gibt. Befürchtest du eigentlich, dass wir zu so einer Big-Two-Gesellschaft werden in der Premier League? Oder wird sich da schon wieder so eine Gruppe formieren? Oder aber, um die Frage wieder mal länger zu machen als eine mögliche Antwort, gibt es dann möglicherweise eine Top 6, die sich da so herumgruppiert? Oder wo siehst du den Trend?
Ja, also der Trend sieht natürlich jetzt so aus, dass man mit Manchester United und Manchester City zwei Clubs da hat, die ja so ein bisschen möglicherweise weglaufen in dieser Saison, aber ob da das gleich ein Trend ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich halte sowieso nichts von zu sagen, okay, das könnten wieder Top 4 werden, Top 6 werden. Ich glaube, dass die englische Liga auch mittlerweile, und Gott sei Dank ist es ja der Fall, dass man eben nicht mehr von den Top 4 spricht, ja, dass man nicht mehr über United, Arsenal, Liverpool und Chelsea spricht, die sich da oben um die ersten Plätze da balgen und dann the best of the rest sich um die anderen internationalen Plätze kümmern können oder mit Abstiegskampf kümmern können. Man hat das ja schon in der letzten Saison gesehen, auch in der jetzigen Saison, dass immer wieder Mannschaften in der Lage sind, auch dann die vermeintlichen Top-Teams zu schlagen. Also Norwich schlägt Manchester United beispielsweise oder dass auch die Top-Teams Punkte liegen lassen. Ich hoffe es nicht, dass es zu einem reinen Zweikampf jetzt in den nächsten 3-4 Jahre geht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Fakt ist aber, dass eine Mannschaft wie Manchester United, und da braucht man ja nur einfach auch in die Statistikbücher gucken, seit Jahrzehnten, ein bisschen übertrieben jetzt, aber seit Mitte der 90er Jahre, immer unter den Top 3 landet in England und das wird auch so bleiben. Ich glaube auch dann, wenn Sir Alex irgendwann mal meint, dann doch mit 82 in die Rente gehen zu können, wenn seine Frau das dann doch zulässt. Also ich glaube nicht, dass es diesen Trend gibt, dass sich da jetzt nur noch auf Jahre hinaus zwei Mannschaften um den Titel balgen. Also ich glaube, dafür sind andere Teams, Andreas hat Arsenal angesprochen, die eine Entwicklung gerade durchmachen, die auch irgendwann einen Titel unbedingt brauchen, um ein Statement abzugeben, ob das jetzt ein nationaler Pokalwettbewerb ist oder die Meisterschaft. Liverpool geben wir Zeit, mal gucken, was mit den Spurs noch weiterhin passiert. Du hast manchmal vielleicht auch eine Überraschungsmannschaft dabei. Also das hoffe ich mal nicht für England, dass es dann eine große Langeweile gibt. Also ich sehe auch jetzt nicht so einen großen Trend. Aktuell ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die nächsten 4-5 Jahre der Fall sein wird.
Ich denke bei Manchester City und beim FC Chelsea, nur um das dann auch nochmal einzubringen, da wird es halt wirklich extrem interessant sein, wie das Financial Fair Play, das ja jetzt dann 2014 so richtig durchschlagen soll, wie sich das auswirken wird. Manchester City, die sind ja jetzt schon da so ein bisschen am rumexperimentieren, wie sie da möglicherweise mit dem Geld, das sie schon ausgegeben haben, unter den Vorgaben der UEFA bleiben. Das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, wenn die UEFA das konsequent durchzieht, dann werden auch Chelsea und Manchester City zwangsläufig ihre Ausgaben reduzieren müssen und das wird man dann schlicht und einfach daran merken, dass die ein bisschen näher an den Rest der Sippschaft ranrücken wieder.
Ja, das werden wir hier natürlich auch alles beobachten. Auf der Big Show Bühne bei Sportradio 360 auch die Premier League immer wichtiger Bestandteil. Marco, war toll, dass du dabei warst, trotz deiner Erkrankung, die wir aber fast dir nicht angemerkt haben. Du hast sehr professionell durchgehalten. Jetzt müssen wir dich dann trotzdem wegen Kräftemangel, glaube ich, auswechseln. Aber wir wünschen dir gute Besserung. Bedanken uns sehr herzlich. Fragen natürlich. Worauf freust du dich besonders im Jahr 2013?
Boah, das ist... Ich bin jetzt immer gewohnt, wenn man dann fragt, so, was ist dein Highlight am Wochenende? Das ist so ein bisschen kurzfristiger. Ich glaube, dass man hoffentlich mal irgendwann wieder gesund wird dann nach so einer Erkrankung. Das wird, glaube ich, hoffentlich eintreten in den nächsten Tagen. Und auf der anderen Seite sportlich gibt das Jahr 2013 jetzt aus Fußballersicht jetzt nicht so den großen Höhepunkt wie an der Weltmeisterschaft oder wie an der Europameisterschaft. Bundesliga ist natürlich immer so ein großes Thema, was da so alles noch so passiert. Klar, in England guckt man sich das natürlich auch an, was da so los sein wird. Aber jetzt so einen entscheidenden Höhepunkt rauszunehmen, ich glaube, das bin ich auch nicht so der Typ für, muss ich sagen. Aber ich freue mich darauf, dass es so weitergeht und dann haben wir, glaube ich, viel Freude am Fußball in der kommenden Saison und natürlich meine zweite Leidenschaft, Tennis. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das mit den Spitzenleuten, mit Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Del Potro, große vier Grand Slam Turniere warten wieder einmal. Das werden sicherlich wieder hochinteressante 12 Monate auch im Tennis.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass du ein bisschen Forscher beim Fußball bist und dich darauf freust, mit Dortmund das Triple zu feiern.
Nee, ich wäre noch realistisch.
Okay. Also, das Pokal-Double muss dieses Jahr reichen.
Champions ja, genau. Also, das wäre schon natürlich großartig. Meisterschaft ist, glaube ich, schon ein bisschen entschieden. Und das andere gucken wir mal.
Okay, Marco, dann freuen wir uns mit dir auf ein packendes und vor allem unvorhersehbares 2013 und freuen uns, dass du dann auch wieder bei der Big Show dabei sein wirst.
Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Danke euch.
Ciao, Marco. Und Andreas, mit dir wollen wir natürlich noch ganz kurz auch deine Highlights für 2013 besprechen. Da steht ja immer schon ziemlich früh ein ganz großes an, der Super Bowl nämlich. Du bringst uns mit den Sofa Quarterbacks da auch regelmäßig auf den neuesten Stand. Was ist da etwas, worauf du dich besonders freust?
Ja, worauf freut man sich dabei? Na, man freut sich natürlich darauf, dass man dann miterlebt, wer dieses Jahr in den NFL Playoffs sich durchsetzt, was ja, und das sehe ich als durchaus positiv an, immer unberechenbarer geworden ist über die letzten Jahre. Also das wäre auch jetzt fahrlässig, da schon irgendwelche Prognosen abzugeben, wer da am Ende das Ding gewinnt. Die New York Giants waren es letztes Jahr, damit hatte zu Beginn der Playoffs keiner gerechnet. Dieses Jahr ist das, glaube ich, auch vollkommen offen. Ja, und ansonsten, wenn wir über das Sportjahr 2013 reden, gilt ja eher das Motto, es ist schön, dass es immer weiter geht. Fußballerisch, die Highlights sind für mich ganz klar die entscheidenden Partien in der Champions League, weil ich glaube, das ist das höchste Niveau, das es gibt im Weltfußball, auch höher als bei zum Beispiel Welt- oder Europameisterschaften, einfach weil die Mannschaften eingespielter sind, als es Nationalmannschaften sein können. Und wenn es dann da wirklich um die Entscheidung geht, sehen wir dann, glaube ich, die ganz großen Highlights. Ja, natürlich, was sonst noch so ansteht, Bundesliga oder mein kleines Steckenpferd German Football League, wo es ja auch jedes Jahr Richtung Finale besonders spektakulär ist. Das ist dann erst im Oktober, aber da kann man sich auch jetzt schon drauf freuen.
Das klingt nach einem vollgepackten, jetzt hätte ich fast gesagt Adventskalender. Aber
ja, ich sehe keine Langeweile aufkommen im Jahr 2013. Also zumindest bei mir nicht.
Ist doch auch ein guter Punkt, auf den man sich freuen kann. Gut, Andreas, also, dann bedanken wir uns auch bei dir. Und
danke ebenso.
Freuen uns, dich bei den Sofa Quarterbacks und natürlich bei der Big Show dann auch wieder zu hören.
Genau, bis immer bald. Montags die Sofa Quarterbacks, wenn sie Lust haben.
Alles klar, bis bald. Danke, Andreas.
Tschüss.
Hallo, hier ist Friedrich von Sky. Mein Highlight im Jahr 2012 ist überraschenderweise keines aus dem Fußball. Es ist ganz eindeutig the one and only Ryder Cup. Für mich ohnehin das größte Sportereignis, das es gibt auf dieser Welt. Leider nur alle zwei Jahre, aber es macht einfach massiv Spaß. Es ist alle zwei Jahre das Event, bei dem ich mich tatsächlich als Europäer fühlen kann. Und das hat man ja sonst überhaupt nicht. Und logischerweise war dieses letzte Septemberwochenende dieses Jahr der absolute Hammer aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich, weil es ein unglaubliches Comeback war. Das hat es so noch nie gegeben. Es war eigentlich für jedes Hollywood-Drehbuch, wir hätten es abgelehnt. Wir würden den Film eigentlich total nervig und langweilig finden. Und trotzdem kommt Europa in diesen Einzel nochmal zurück. Das war unfassbar. Ian Poulter, ich möchte ihn lebenslänglich umarmen für das, was er da gespielt hat an diesem Wochenende. Und dann natürlich Martin Keimer, dieser unglaubliche Putt. Wenn man so möchte, die Rache für Bernhard Langer, Kiawah Island, für alle Insider, die wissen jetzt sofort, was ich meine. Kurzer Hintergrund, Langer hat mal einen entscheidenden Putt verschoben, das war 1991. Und jetzt gewissermaßen wurde diese Schuld getilgt durch Martin Keimer, der nun wirklich keine besonders glänzende Saison gespielt hat. Aber umso schöner und umso geiler, dass er diesen Monster-Putt gelocht hat. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins beim nächsten Ryder Cup 2014. Brauchen wir den erfahrenen Ryder Cup-Mann Martin Keimer und an seiner Seite Marcel Ziem. Und dann wird der Ryder Cup in 2014 mindestens genauso ein Highlight wie der in 2012.
Andreas Renner hat heute mal gesagt, es geht immer weiter und immer weiter und genau so ist es. Und dann landet auch schon Kai Pahl in unserer Leitung. Hallo Kai.
Moin Moin.
Sollte es jemanden kennen, der dich nicht kennt, wobei ich glaube nicht, dass der diese Show hört, denn diese Show kennt man nur, weil man dich kennt und weil man deine Seite allesaußersport.de liest. Das ist nämlich die Seite von Kai Pahl, in der er sich um tatsächlich alles kümmert. Ich habe das Gefühl, Sport oder Nicht-Sport, Hauptsache dich interessiert's. Das ist eigentlich die große Regel, ne?
Ja, ja, grosso modo. Abwechslung tut Not und so. Was allerdings sich natürlich etwas auf mein Gedächtnis auswirkt. Ich bin dann so in Rückblickshows dann irgendwie meistens aufgeschmissen, weil ich natürlich irgendwie 5000 Dinge gesehen habe, aber irgendwie keins so richtig und irgendwie die Hälfte dann auch schon wieder vergessen.
Aber das macht dich sehr sympathisch, denn so geht's mir ja auch. Und ich habe immer gedacht, ich wäre der Einzige, dem es so geht. Kai, wie lange machst du eigentlich diese Seite schon?
Lass mich lügen, ich glaube seit 2003. Also ich feiere dann sozusagen nächstes Jahr 10-Jähriges.
Das 10-Jährige, das ist doch herrlich. Mit einer großen Verlosung, habe ich gehört, mit tollen Preisen. Darauf freuen wir uns dann schon. Aber bevor es soweit ist, müssen wir natürlich dieses Jahr noch vernünftig zu Ende bringen und fragen dich nach deinem TV-Highlight. Ich hätte mal so einen kleinen Tipp, wenn du dich nicht mehr daran erinnern solltest. Du hast uns immer von der Eröffnungs- und Abschlussfeier von London bei den Olympischen Spielen 2012 vorgeschwärmt. Ist das auch noch so das große TV-Highlight?
Ja, so ungefähr. Also die Frage erwischt mich jetzt nicht komplett unvorbereitet, deswegen habe ich irgendwie auch so meine kleinen Notizen gemacht. Und in der Tat, Treffer, dort steht in der Tat die Öffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Spiele drauf. An Nummer 1 hätte ich allerdings was anderes gesetzt, wobei man darüber diskutieren kann, ob es überhaupt Sport ist. Das ist die Felix Baumgartner Sprung in dem All-Geschichte. Ist möglicherweise kein Sport, aber das sind einfach Bilder gewesen, die werde ich auch in 10 Jahren nicht vergessen. Das ist sozusagen die Mondlandung meiner Generation oder zumindest meine persönliche Mondlandung, zumal ich ja auch sowas irgendwie Raumfahrt und sowas geht, dem durchaus aufgeschlossen bin. Ich wollte früher so als 9-Jähriger, 10-Jähriger wollte ich Astronaut werden und von daher hat das einen ziemlich Nerv getroffen. Ist aber möglicherweise nicht unbedingt Sport und da kämen dann die Olympischen Spiele in der Tat so auf Platz 2, 3 so ungefähr in der Richtung.
Also dass es kein Sport ist, da würde ich dir jetzt einfach mal komplett in die Parade fahren und sagen, es ist, also aus meiner Sicht, es ist absolut Sport. Wenn ich überlege, wir haben in der Big Show uns über Dart, über Pokern unterhalten, möglicherweise auch mal über Minigolf, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Nein, aber insofern, also ich glaube schon, dass Felix Baumgartner ein absoluter Top-Athlet ist und entsprechend auch da große Vorbereitungen in die Richtung getroffen hat. Natürlich wird das sehr schnell in die Kommerzecke auch gerückt und so weiter und so fort, aber so ganz ohne eine gewisse fallschirmspringerische Vorbildung, glaube ich, hätte man sich da schwer getan.
Da kommt man natürlich in die Diskussion, was ist Sport. In dem Fall fehlt mir so ein bisschen der Wettbewerbscharakter. Natürlich muss er fit sein, aber welcher Berufstätige muss nicht in irgendeiner Art und Weise fit für seinen Job sein? Mir fehlt es also so ein bisschen irgendwie an dem Wettbewerbsaspekt. Also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, 30 Kapseln aufgestiegen wären, wenn also Red Bull so irgendwie noch 2,50 € mehr ausgegeben hätte, dann könnte man darüber diskutieren. Aber es ist ein extremes Event gewesen, klar. Aber Sport tue ich mich ein bisschen schwer. Aber ja, irgendwo geht es auch daran, weil natürlich Felix Baumgartner schon auch dann zum Beispiel vom Sport kommt. Es gibt ja durchaus Varianten des Fallschirmspringens, die mit dem Sport zu tun haben.
Okay. Ja gut, der Wettbewerbscharakter, da gebe ich dir jetzt mal so halb recht, aber nur so halb. Wir wollen dann aber da nicht zu sehr ausschweifen, glaube ich, in diese Richtung Sport oder nicht Sport, denn Hauptsache wir sind begeistert, ist ja auch dann das Motto immer wieder in der Big Show. Was sehr kontrovers diskutiert wurde im vergangenen Jahr und du als Medien-Guru, möchte ich fast sagen, hast da ja auch eine ganz besondere Meinung, war die Übertragung der Olympischen Spiele im Internet. Das waren so die ersten großen Internetspiele, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest in Deutschland. Deine Meinung, gibt es da A, einen Weg zurück und B, soll es den überhaupt geben? Ist das nicht vielleicht sogar unterm Strich das bessere Fernsehen?
Ich stricke mal die Frage etwas anders. Für mich wird 2012 in der Retrospektive vor allem auch das Jahr sein, in dem die Randsportarten in Deutschland angefangen haben, so ein gewisses eigenes Selbstbewusstsein zu finden. Und das tun sie dann unter anderem mit Hilfe eben des Internets, indem sie anfangen, Streams selber zu produzieren und selber zu vertreiben. Was aufgehört hat, ist das Warten auf die öffentlich-rechtlichen Sender oder das Warten auf irgendeinen Spartensender, dass der sich möglicherweise an den Rechten beteiligt oder diese Rechte einkauft. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es gab so zarte Versuche vor den Olympischen Spielen, und das vor allen Dingen auch mit den Olympischen Spielen, das Selbstbewusstsein dieser Randsportarten stark gewachsen ist, da selber was zu tun. Und ich denke, die Geschichte wird dann in den nächsten Jahren weitergeschrieben werden, weil man auf der anderen Seite auch sehen muss, dass es im Bereich des Fernsehens nicht wirklich viel Geld zu verteilen gibt. Wir haben dieses Jahr Free-TV-Sender gesehen wie Sat1, Kabel 1 oder auch Sport 1, die durchaus gewisse finanzielle Restriktionen hatten, auf TV-Rechte verzichten mussten oder die TV-Rechte, ich sag mal, sehr sparsam auswerten. Wir erleben, dass Sky mit seinen Investments außerhalb der Leuchtturmprodukte wie zum Beispiel Bundesliga immer noch relativ vorsichtig agiert. Und das wird als Konsequenz für die Randsportart wird es einfach haben, dass sie weiterhin versuchen müssen, irgendeinen eigenen Weg im Internet zu finden. Und das wird immer mehr Sportart erwischen. Und der Frage wird sich dann zum Beispiel als nächstes dann in 2 Jahren die BBL stellen müssen, wie es da weitergeht.
Es sorgt aber auch dafür, dass der Zuschauer dann eine höhere Verantwortung hat und vor allem auch mehr Aktivität entwickeln muss. Denn bisher ist es ja eigentlich so, man setzt sich vor den Fernseher, zappt vielleicht durch ein paar Programme durch, ob da irgendwas läuft. Und wenn es nicht läuft, dann schaut man halt irgendeine Wiederholung oder irgendeinen anderen Müll. Jetzt muss man genau wissen, dann und dann ist dieses Event. Ich kann das da und dort sehen, muss dafür meinen Browser so und so einstellen, um das eben hinzubekommen. Umso wichtiger werden ja, ohne dass ich dir jetzt Honig ums Maul schmieren möchte, Seiten wie deine, die schon eine gewisse Vorauswahl treffen oder mich zumindest darauf hinweisen, hey, da ist übrigens, weiß ich nicht, Volleyball Champions League Finale und das läuft unter www.xyz.net oder so.
Ja, ich denke, dass diese Internetgeschichte nicht zwangsläufig ein Abgesang des Fernsehens sein muss. Ich habe es in meinem Blog so ein bisschen verglichen mit der Situation vom Radio. Natürlich kann man die ganzen MP3-Files, seine Songs auch einzeln über iTunes hören, aber nichtsdestotrotz kommt dem Radiosender oder dem DJ eben noch so eine gewisse Moderationsfunktion, eine Auswahlfunktion zu, der dir bestimmte Stücke empfiehlt, die der automatische Algorithmus von iTunes dir nicht empfiehlt, der dir Stücke auch mit bestimmten Stories oder sowas anreichert. Und das auf Sport übertragen, denke ich, ist auch weiterhin eine Chance dann für Fernsehsender, dass sie sagen, wir sind in der Lage, Auswahl zu treffen, wir sind in der Lage, das redaktionell anzufüttern. Wir können aber auch den Sportarten Zuschauer zuführen, die eben nicht die Hardcore Fans sind, sondern möglicherweise damit neue Zuschauerschichten erschließen müssen. Aber das ist eine Geschichte, die müssen halt die TV-Sender und die Sportarten für sich ausmachen. Und das ist eine Geschichte, wo es einfach derzeit immer noch sehr stark klemmt. Die TV-Sender sind nicht willens, in dieser Beziehung mittelfristige Investments in Programm oder in TV-Rechte zu tätigen. Und die Sportarten ihrerseits haben ebenfalls nur eine relativ kurzfristige Sicht. Die wollen jetzt mit dem aktuellen TV-Vertrag eben möglichst viel Kohle einnehmen und sehen dabei nicht das Problem, dass wenn sie sich immer mehr in Streamlösungen zurückziehen, sie sich auch gleichzeitig immer mehr von der Chance befreien, Gelegenheitszuschauer anzusprechen. Das ist zum Beispiel eine Frage, wie die NBA damit umgeht, die eigentlich ja jetzt jahrelang vor allen Dingen auf ihren League Pass gesetzt hat und jetzt neuerdings im Pay-TV wieder unterwegs ist, aber halt auch nur bei einem relativ kleinen Pay-TV-Sender. Wird sie irgendwann Fanschichten verlieren, wird eventuell keine Jugend mehr nachkommen, weil der Sender quasi kaum über eine größere Reichweite im Fernsehen zu sehen ist.
Das sind die interessanten Fragen, ne? Weil man ja nicht von einfach so zufällig mehr irgendwo landet, sondern man muss tatsächlich gezielt suchen, um dann tatsächlich dann oftmals trotzdem nicht fündig zu werden, aber eben nur so möglicherweise dahin zu kommen.
Das sehen wir ja derzeit zum Beispiel, denke ich, bei der BBL. Das ist ein ganz großes Problem, weil die BBL inzwischen redaktionell kaum noch angefüttert wird. Die Folge ist, dass die Spitzenspiele, wie sagen wir mal Alba gegen Bamberg, was eine Ansetzung ist, die dann doch relativ vielen Leuten was sagt, dass sie naja, nicht berauschend viele Zuschauer anzieht. Aber wenn es dann so eine Partie gibt wie, sagen wir mal, Ulm gegen Trier oder Ulm gegen Bamberg, was ja, dem kenne ja, für den Kenner durchaus eine sehr, sehr interessante Partie ist, weil die Ulmer halt in den letzten Jahren wirklich gut nach oben gegangen sind. Das ruft bei dem Gelegenheitszuschauer überhaupt nichts mehr aus. Und die Folge ist, dass, wenn das Ding dann im Fernsehen läuft, schalten nur 80.000 ein. Und das Entsetzen aller Orten ist groß, wie es sein kann, dass dieser Basketball-Leckerbissen keine Zuschauer mehr anlockt. Das ist für meiner Meinung nach letztendlich die Konsequenz, dass das Thema BBL redaktionell kaum noch wirklich Betreuung erfährt.
Du bist ja einer, der gerne über den Tellerrand der normalen Sportarten, nenne ich sie mal in An- und Abführung, rüberguckt. Du hast uns mit deinen Ausführungen zum Bogenschießen vor allem bei Olympia begeistert. Die Frage, die ich jetzt noch stellen mag für das Jahr 2013, welche Sportarten würdest du denn da gerne mehr sehen wollen?
Oh,
die Möglichkeit im Fernsehen natürlich, jetzt nicht in irgendwelchen runtergefallenen LKW-Streams oder so.
Also generell, jetzt unabhängig vom Jahr 2013, schmerzt es mich eigentlich am meisten, dass Rugby in Deutschland irgendwie so unter sämtliche Radarfallen gerät. Gut, Sport 1 bemüht sich dann und wann, jetzt auch zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2011, einiges übertragen, aber dass zum Beispiel die Six Nations in Deutschland nicht zu sehen sind, ich will nicht sagen, dass es eine Schande ist, aber das tut schon ein bisschen weh. Ansonsten, ja, ich nehme alles, was sozusagen sich bewegt, aber ich würde es auch vor allen Dingen begrüßen, wenn die redaktionelle Betreuung von Sportarten einfach besser wird, wenn irgendwie mehr und bessere Stories erzählt werden. Statt die 0815 Features von Ecki Häuser mit seiner etwas eigenartigen Sprechweise auf Sky zu sehen. Ich würde mir einfach mehr Abwechslung wünschen. Wenn man sich beispielsweise Magazine anguckt wie E60 von ESPN, da liegen Welten zwischen, was sowohl die filmische als auch die inhaltliche Aufbereitung von Themen angeht.
Vermutlich auch die finanziellen Spielräume, mit denen die jeweiligen Menschen arbeiten können.
Meine Behauptung, dass Kreativität keine Frage von finanziellen Spielräumen ist. Mal sehen, wie sich da, ich schaue da vor allen Dingen auf Sky. Sky hat die finanziellen Möglichkeiten, da mehr reinzupumpen. So viel ich weiß, wird da auch immer etwas mehr reingepumpt. Es geht nicht schnell, für meinen Geschmack nicht schnell genug. Aber man sieht ja zumindest, dass man sich bemüht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Jetzt auch mit der Einführung des Hintergrundmagazins Inside Report auf Sky Sport News. Und so viel ich weiß, wird das noch nicht mal der letzte Step sein. Mal sehen, ob es schnell genug wird, geht und ob es gut genug geht. Aber ich glaube, von den rein finanziellen Ressourcen ist Sky sowas die letzte Hoffnung, was das angeht, denn Sport 1 Plus mit Konstantin Medien, das werden ganz, ganz schwere ein, zwei Jahre, was die jetzt kommen werden.
Ja, aber dann haben wir ja zumindest eine Hoffnung haben wir dann noch, wenn ich dich da jetzt richtig rausgehört habe, und dann schauen wir natürlich auch, wohin sich das dann so genau entwickelt. Kai, es war mal wieder schön, dich in der Sendung zu haben. Wir wollen auch dich, wie wir die bisherigen ebenfalls nicht entlassen wollten, ohne dass wir von dir hören, was denn dann tatsächlich genau der Punkt ist, auf den du dich besonders freust, 2013.
Zum einen, dass den weiteren Verlauf der Saison von Borussia Dortmund, vor allen Dingen in der Champions League, ich würde es nicht ohne eine gewisse Schadensfreude beobachten, wenn zwar Bayern zur deutschen Meisterschaft cruist, aber ausgerechnet Borussia Dortmund dann jetzt im zweiten Anlauf den Champions League-Titel holen würde. Wird schwer, klar, aber da bin ich schon sehr gespannt, wie viel der BVB jetzt bereits irgendwie auf der Pfanne hat, um in Europa weiterzukommen. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, wie sich meine berufliche Situation weiterentwickelt, weil ich da an einigen Stellschrauben drehen möchte, um etwas besser und entspannter arbeiten zu können 2013.
Das klingt grundsätzlich besser und entspannter, klingt ja grundsätzlich gut. Dann können wir dich möglicherweise noch häufiger hier bei der Big Show dann einspannen.
Ja, schauen wir mal. Internetleitung bleibt jedenfalls flott.
Das ist gut. Du, dann wünschen wir dir viel Erfolg und alles Gute für 2013 und freuen uns, dich dann immer mal wieder hier begrüßen zu dürfen.
Ja, kein Thema. Dir dann auch guten Rutsch.
Vielen Dank, Kai, und bis bald.
Bye, bye. Ciao.
Hallo, mein Name ist Marcel Meinert von Sky. Ja, das Jahr 2012 geht auf seine Zielgerade. Was war mein größter Sportmoment? Schwierig zu sagen. Es gab so unglaublich viele Highlights, aber ich würde mal sagen, das größte sportliche Ereignis waren für mich die Olympischen Spiele in London. Tolle Bilder, emotionale Wettkämpfe und viele Erfolge für die Deutschen. Zum Beispiel bei der Leichtathletik Lilly Schwarzkopf und Betty Heidler. Besonders stimmungsvoll natürlich auch der Sieg von Andy Murray im eigenen Stadion auf dem heiligen Rasen von Wimbledon und dann die Goldmedaillen von Brink und Reckermann im Beachvolleyball der deutschen Hockeynationalmannschaft oder des Deutschlandachters. Das waren bewegende 14 olympische Tage und deswegen Olympia 2012 in London, mein Sportereignis des Jahres.
Olli Kahn begleitet uns durch diese Sendung, denn es geht auch jetzt immer weiter und zwar mit Gregor Biernat. Hallo Gregor.
Grüß dich Markus, hi.
Gregor, unser Golfexperte. Und es gab ja, wir blicken ja heute gerne voraus, und aber auch zurück, im Jahr 2012 so einen großen Golfmoment, den jeder mitbekommen hat, nämlich der Ryder Cup mit Martin Kaimers entscheidendem Putt. War das der Top-Golfmoment oder steht der eigentlich bei dem Golfkenner gar nicht so weit oben?
Also für Martin Kaimer war es sicherlich der Top-Moment, weil ansonsten seine Saison jetzt ohne Sieg und mit, sagen wir mal, im Vergleich zu den Vorjahren überschaubarem Erfolg, war das natürlich das absolute, wahrscheinlich sogar Karriere-Highlight für ihn. Er hat ansonsten in dem Ryder Cup nicht viel gespielt und auch gar nicht mal so gut. Er hatte aber einfach auf der einen Seite das Glück, dass er im entscheidenden Moment eben diesen Putt machen durfte. Das hat diese Konstellation ergeben. Und dann hat er natürlich Nervenstärke bewiesen und ihn gemacht. Also das war einfach auf jeden Fall sein Highlight. Für mich persönlich, ich sehe das so ein bisschen jetzt mal auch losgelöst, von Martin Kaimer habe ich mich gefreut über den zweiten Sieg von Marcel Siem. Der hat mit der Open de France gleich ein Riesenturnier gewonnen und eins der lukrativsten auf europäischem Boden. Das fand ich klasse, weil der sich so richtig entwickelt hat und auf den freue ich mich richtig im kommenden Jahr. Und wer natürlich ganz oben steht, ist einfach Rory McIlroy. Man, der Junge ist, hat die Geldrangliste in Amerika gewonnen, in Europa ist Spieler des Jahres auf beiden Touren, ist Weltranglistenerster und das mit 23. Das stellt selbst Tiger Woods langsam in Schatten. Das ist schon wirklich irre.
Du nimmst mir übrigens alle Fragen voraus, die unser Producer mir so schön vor dieser Sendung unterbreitet hat. Denn meine Frage wäre gewesen, die du aber jetzt praktisch schon beantwortet hast, aber ich will sie nochmal spezifizieren. Ist dann jetzt das Zeitalter des Rory McIlroy angebrochen? Ist er dann derjenige, der vielleicht auf Jahre hinaus der die große Nummer eins ist und ist damit die Ära Tiger Woods endgültig vorbei?
Also diese dominante Ära Tiger Woods, die ist meiner Meinung nach vorbei. Das hängt aber jetzt gar nicht mal damit zusammen, dass Tiger irgendwie das Golfspielen so halbwegs verlernt hat. Er hat dafür gesorgt, dass sich der Golf-Profisport echt auch in die athletische Ecke entwickelt hat, dass die Youngsters jetzt alle oder viele mit Psychologen und Psychotherapeuten, Psychologen, wie auch immer, zusammenarbeiten und das Spiel wirklich von allen Seiten analysieren und sich dann auch dementsprechend vorbereiten. Das hat früher, als Tiger so dominant war, in erster Linie gerade diesen athletischen Aspekt, den hat nur er verfolgt. Jetzt sieht man überwiegend wirklich die jungen Leute, die auf die Tour kommen, die sind richtig gut beieinander. Wenn du die so siehst, könntest du auch absolut davon ausgehen bei vielen, dass die Profifußballer sind oder Handballer, was auch immer. Also das sind einfach echt drahtige Jungs.
Athleten.
Da ist Tiger jetzt nicht mehr so ganz weit vorne. Also da hat er jetzt viele um sich und ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass der auch so ein bisschen platt und satt ist nach den letzten Jahren. Also wenn ich mich irgendwie mal so versuche, in seine Situation reinzuversetzen, er hat die Majors gewonnen, hat dominiert, Weltranglistenerster, dann haben sie sein Privatleben wirklich von oben bis unten zerpflückt. Ich glaube, der Junge sieht das alles jetzt irgendwie eine Nummer entspannter, sagt er auch selber. Und ich weiß nicht ganz genau, inwieweit dieser Wahnsinnsbiss, den er früher hatte, der ihn ausgemacht hat, der ist zu einem Turnier gefahren, hat gesagt, er gewinnt das. Und das hat er dann auch irgendwie alle 4-5 Male geschafft. Die Quote ist ja irre. Ich weiß nicht, ob er das noch hat, aber hängt auch sehr damit zusammen, was ich eben schon gesagt habe, dass unheimlich viele Supertalente nachrücken, die das jetzt genauso quasi aufrollen, das Ganze um den Profi-Golfsport, wie Tiger das gemacht hat. Und McIlroy ist einfach, der Junge ist der helle Wahnsinn, wirklich mit 23. Das ist aber auch immer noch so ein ganz bodenständiger, sympathischer Typ geblieben. Ja, hat jetzt auch die Zeit mit seiner Freundin, das war dann auch bei anderen Profis, die hatten dann irgendwie, wenn sie so jung waren, ihre erste Freundin, dann stimmte die Leistung auch erstmal nicht mehr ganz so, aber auch das hat er alles richtig gut in den Griff bekommen, also das Private und dann dieser, ja, diese Mischung aus Ehrgeiz und trotzdem Spielfreude, der ist einfach ein Talent und richtig Golfhelle, sag ich mal, in der Birne, also der ist auf der einen Seite locker und auf der anderen Seite kann er sich auf den Punkt konzentrieren, kann unheimlich gut mit Fehlschlägen umgehen und der bringt ja offensichtlich alles mit, was man mitbringen muss, um Weltranglisten Erster zu sein und der ist, wie gesagt, 23, also da muss man kein Prophet sein, um dem die nächsten 20 Jahre auch weiterhin unter den Top 10 vorherzusagen.
Ein Name, den man sich also auf alle Fälle mal merken sollte, dann kann man an die nächsten 20 Jahre so auf Stehempfängen und sowas zumindest so ein bisschen mittexten. Aber Martin Keimer wird doch trotzdem ein Name sein, der uns immer wieder verfolgen wird, hoffen wir doch zumindest. Die Frage, was fehlt ihm denn aktuell, damit er wieder an seine Spitze heranreichen kann, an die er mal erreicht hatte?
Ja, also er hat im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren immer mal an seinem Schwung gearbeitet. Er hat ist groß geworden und erfolgreich geworden mit dem sogenannten Fade, also dieser Links-Rechts-Kurve. Und dann wurde ihm irgendwie gesagt, nachdem er ein paar Mal bei den Masters oder beim Masters in Augusta am Cut gescheitert ist, dass man da den Ball eigentlich, um wirklich gut zu spielen, andersrum spielen muss. Und das war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, meine ich, dass er gesagt hat, das probiere ich jetzt auch mal. Und solche Schwungumstellungen, gerade bei Profis, die ja Zehntausende von Bällen im Jahr schlagen, da ist diese Bewegung, ist sowas von drin im Körper. Und leichte Nuancen führen schon dazu, dass du dich insgesamt nicht mehr richtig wohlfühlst. Und das dann auch noch auf den Punkt umzusetzen in einem Turnier, ist dann doppelt schwer, weil die anderen fühlen sich wohl mit ihrem Schwung und spielen den Ball dann nur mal einen Meter an die Fahne und nicht nur drei, jetzt mal irgendwie, um das ein bisschen vereinfacht auszudrücken. Und da hat er ein bisschen rumgefrickelt. Ich glaube auch, dass ihm jetzt so im letzten Jahr hat er sich auch mal so ein bisschen mehr auch um andere Sachen gekümmert. Er hat sich zwischendurch auch mal eine Auszeit genommen, wo er gesagt hat, er trainiert. Das wird er auch sicherlich gemacht haben. Aber ja, was man so aus dem direkten, sagen wir mal so aus so einem Umfeld hört, die so ein bisschen mit ihm zu tun haben, da weiß ich nicht 100%, ich will ihm da auch nicht Unrecht tun, ob er genauso hart geackert hat wie in den Jahren, in denen er die Turniere gewonnen hat, 2008, 2009, 2010. Kann ich nicht ganz genau sagen. Er ist schottet sich sehr ab, wird auch von seinem Management und seinem Umfeld ziemlich abgeschottet. Da ist auch teilweise seine Homepage extremst unaktuell. Da erfährt man nicht so wahnsinnig viel über das, was er macht und so. Das hat natürlich für ihn den Vorteil, dass er so ein bisschen seine Ruhe hat. Für die Medien und die Fans ist das dann immer nur bedingt zufriedenstellend. Er wird nächstes Jahr zum ersten Mal auch die amerikanische Tour komplett spielen. Er wird in Europa und in Amerika versuchen, auf die Mindestzahlen zu kommen an Turnieren 2013, die man braucht, um auch geführt zu werden auf der Tour. Das heißt, er wird ein bisschen hin und her reisen. Wir werden ihn in Europa nicht so häufig sehen, weil diese Major-Turniere und die sogenannten World Golf Championship Events, das sind alleine schon mal 8 insgesamt, die finden eher nicht in Europa statt, zählen aber auch zur europäischen Tour. Also ich denke mal, den sehen wir mehr in Amerika. Und dass die Spielerdichte in den USA ist noch ein bisschen intensiver und das Niveau im Schnitt doch ein bisschen stärker als in Europa. Also da muss er definitiv wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Ansonsten wird das da auch so eine Saison eher wie in diesem Jahr in Europa. Da ist er 30. geworden, also als 30. im nächsten Jahr in den USA. Damit würde er schon ganz gut fahren. Aber da muss, glaube ich, im Winter noch so ein bisschen was passieren.
Du schaust ja jetzt gerade schon so ein bisschen in die Kristallkugel. Was sind denn so die ersten Highlights 2013, auf die man sich freuen kann und was ist bei denen grundsätzlich zu erwarten?
Also grundsätzlich in Europa, die nutzen die Zeit, wo man dann wirklich in Europa auch maximal irgendwo im Süden spielen kann und gehen gleich ganz in den Süden, nämlich nach Südafrika. Da gibt es ein paar Turniere, da spielen auch viele von den Deutschen mit, gerade Maximilian Kiefer, der hat sich über die Challenge Tour für die European Tour im nächsten Jahr qualifiziert und dann noch Rein Moritz Lampert, der hat als als Amateur die Qualifying School geschafft. Das hat er in den letzten 2 Jahren auch keiner mehr geschafft. Und er ist, glaube ich, 20 Jahre jung, auch ein Riesentalent. Die werden wir sehen bei den ersten Turnieren in Südafrika jetzt die nächsten Wochen dann im Januar. Dann geht's da weiter zu großen Turnieren Abu Dhabi, Katar, Dubai und so. Da spielen auch teilweise Martin Keimer, Tiger Woods mit. Und in den USA geht's gleich los mit 2 Turnieren auf Hawaii. Das ist das erste direkt in der ersten Januarwoche. Da treffen sich alle Sieger 2012 von der PGA Tour und spielen da um den ersten Titel und das erste Feld mit der kompletten Teilnehmerzahl, also etwa 150. Die treffen sich dann wieder auf Hawaii zur Sony Open in der 2. Woche. Das darf ich dann auch für Sky kommentieren.
Vor Ort,
und
ne?
da geht's dann schon wieder wirklich auf beiden Touren so richtig los, wobei viele der Topstars die ersten Turniere erst nochmal auslassen, um ihre Winterpause und die Weihnachtsferien so ein bisschen zu verlängern. Aber das ist ganz unterschiedlich.
Okay. Das Gute, wie du hast mich nur gerade, glaube ich, nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, dass du ja bei diesen Turnieren auch vor Ort sein wirst dann auf Hawaii.
Auf jeden Fall, ja. Das ist eine ziemliche Reiserei für uns. Gerade die Golfkommentatoren, die immer direkt an den Fersen der Spieler heften. Nein, ist nicht ganz so. Meine Sendezeiten finden dann statt. Immer hintereinander von 1 Uhr bis 4.30 Uhr morgens.
Also dann tagsüber umso mehr Zeit, dich um den europäischen Winter zu kümmern. Das ist ja dann auch
eine schöne Sache. Im Bett.
Dein persönliches Highlight, auf das du dich freust, 2013, das haben wir jetzt noch nicht gehört, aber danach wollen wir dich dann auch direkt ins, wenn man so will, ins neue Jahr entlassen. Aber was ist, wird denn dein Highlight sein, worauf du dich persönlich ganz besonders freust?
2013.
Oder gibt es, wie bei Andreas Renner heute, der das schon mal genannt hat, so viele, dass du jetzt gar keins rauspicken kannst?
Ich habe so sporttechnisch jetzt auch, wo die Bundesliga in die Winterpause geht, irgendwie echt erstmal auf Durchzug geschaltet. Ich habe gerade ein paar Wochen auch kein Golfturnier zu kommentieren und wollte auch tatsächlich mich mit dem ganzen Thema Sport, das ist bei mir in erster Linie natürlich Golf und Fußball, so dann im neuen Jahr kümmern. Ich bin gespannt, was mein HSV so hinbekommt, wobei das irgendwie alles da auch auf so einen leichten Mittelfeldplatz hinauslaufen wird. Da bin ich etwas desillusioniert. Und beim Golf freue ich mich auf beide Touren, weil wir 2 neue deutsche Spieler haben. Wie gesagt, die eben schon erwähnten, Kiefer, Lampert und auf der European Tour. Keimer wird in den USA spielen. Ich bin echt gespannt auf den Zweikampf, den wir sehen werden zwischen Tiger und McIlroy. Also das wird Tiger bei aller Sportlichkeit und Fairness. Er hat gesagt, McIlroy ist die absolute verdiente Nummer 1 und verdient auch Spieler des Jahres in den USA geworden. Aber das wird er nicht auf sich sitzen lassen wollen. Da wird es so ein paar Battles geben. Also ich denke mal so McIlroy-Tiger im Golf, das ist was mich echt interessieren wird. Und dann sind jede Woche sind verschiedene Turniere mit den besten Spielern. Und da sind wir ja gerade als Golfkommentatoren auch immer dabei, auch wenn wir nicht gerade selber kommentieren. Und da ist jedes Einzelne für sich ist irgendwie schon so ein Highlight, weil die Gewinner da Top-Golf spielen. Aber du merkst schon, ich rede ein bisschen drumherum. So ein echtes Sport-Highlight 2013 habe ich mir noch nicht ausgemalt.
Das entwickelt sich dann möglicherweise noch. Und vielleicht sind wir dann ja auch direkt dabei, wenn das kommentiert, der gute Gregor Biernat auf Sky. Gregor, war schön, dass du dabei warst. Und wir freuen uns dann mit dir auf ein packendes und vor allem, so wie es aussieht, dann sehr unvorhersehbares Jahr 2013 dann auch immer mal wieder in der Big Show. Würde uns freuen.
Markus, hat Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Wie immer,
bis Grüße. Bald.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
In unserer Big Show fehlt ein Stammgast noch, bislang zumindest, aber jetzt haben wir ihn am Telefon. Es geht um André Dre Vogts. Hallo Dre.
Hallo Markus.
Servus. Du bist unser Experte für Basketball, eigentlich ja für alles, aber für Basketball im Besonderen. Und da wollen wir auch gleich mal loslegen mit einem, der uns mehr interessiert als jeder andere, wenn es um das Thema Basketball geht. Dirk Nowitzki nämlich kommt, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken, sein Ende jetzt möglicherweise schneller, als wir das alle befürchtet haben?
Ach nee, das glaube ich nicht. Ich meine, wir wissen immer nicht wirklich genau, was da jetzt im Knie los war. Aber normal ist es ja eigentlich, wenn man da was findet, was wirklich auch erklärbar ist und irgendein Schaden, dann kriegt man das ja auch raus. Dann wird das ja auch gesagt in den USA. Das wird ja nicht verschwiegen. Hierzulande ja eigentlich auch nicht. Und dass man da jetzt gar nichts gehört hat und der eigentlich relativ problemlos jetzt nach, klar, ein bisschen längerer Zeit, als man es erwartet hat, aber eigentlich jetzt relativ problemlos wieder reinsteigt ins Training und jetzt auch wieder spielen soll. Ich denke, das war jetzt einfach mal eine Sache. In wie viel mache ich? Denke, das ist einfach das Alter gewesen, ein kleines Problemchen da im Knie, aber das sollte ihn jetzt nicht großartig behindern in den kommenden Jahren.
Ja, das wollen wir doch hoffen, vor allem in den kommenden Jahren. Klingt ja dann ganz zuversichtlich, wenn das im Plural ist. Schauen wir mal auf die Liga als solche. Wie siehst du aktuell die Ausgeglichenheit in der Liga an?
Ja, Ausgeglichenheit in der NBA ist ja immer so eine Sache. Eigentlich gibt's die ja nicht, auch wenn man das immer so ein bisschen von der Liga immer vorgebetet bekommt, dass ja irgendwie jeder in die Playoffs einziehen kann und wie gleich das nicht alles ist. Aber die NBA ist, glaube ich, die einzige Liga, gerade auch in Amerika, wo wirklich jedes Jahr nur ja 6, 7, 8 Teams, wenn überhaupt, Meister werden können. Und das haben wir dieses Jahr meiner Ansicht nach auch wieder. Also wir haben im Westen 4 Teams, Oklahoma City, die Clippers, Memphis und San Antonio, die Lakers, würde ich da jetzt mal aus dem Vorlassen, die meiner Meinung nach Meister werden können. Im Osten, glaube ich, kann man das runterbrechen auf die Miami Heat, wo jetzt natürlich viele Knicks-Fans wahrscheinlich wild panisch aufschreien werden. Aber das sind so meine 5 Teams, wo ich denke, die können es halt schaffen, wirklich. Und alle anderen sind ein bisschen hinten dran. Es dauert halt eine Weile, bis man in der NBA auf so einem Niveau ist, dass man Meister werden kann. Klar gibt es Ausnahmen wie die Mavericks, aber alles in allem sind das die einzigen Teams, die wirklich hoffen und machen dürfen. Und der ganze Rest muss auf Verletzungen hoffen oder andere Unwägbarkeiten. Von daher, Ausgeglichenheit ist da an der Spitze immer ein schwieriges Wort. Sonst denke ich, dass es schon sehr ausgeglichen ist im breiten Mittelfeld. Aber ganz oben da ziehen dann schon, um eine richtig harte alte Floskel zu benutzen, da 4, 5 Teams einsam ihre Kreise.
Die NBA ist ja auch immer sowas, was einen an Dynastien erinnert, ne? Große Clubs, die man mit bestimmten Epochen irgendwie verbindet. Sind da aus deiner Sicht die Miami Heat die aktuelle oder die nächste Dynastie?
Glaube ich nicht, würde eher die Thunder nennen in Oklahoma City, weil die natürlich eine Truppe sind, die machen es halt richtig. Die haben verstanden, oder Sam Presti, der Manager, hat verstanden, wie die moderne NBA funktioniert. Sie haben halt gut gedraftet, also halt gute Nachwuchsspieler genommen in der jeweiligen Draft jedes Jahr und diese Jungs sind zusammengewachsen über Jahre und haben sich jetzt auch etabliert an der Spitze natürlich, waren in den Finals letztes Jahr. Und wenn man die zusammenhält, jetzt hat man natürlich James Harden abgegeben aus finanziellen Gründen, aber wenn man die zusammenhält, dann werden die in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren, je nachdem, ob die nochmal verlängern da, die Stars, Westbrook und Durant, dann werden die halt auch oben mit dabei sein. Und Miami, natürlich ist ein LeBron James noch immer relativ jung, aber ein Dwayne Wade ist halt schon jetzt, ich glaube, ist schon 30 geworden oder ist kurz vor der 30. Und man sieht auch, dass sein Spiel langsam, aber sicher ja nicht mehr ganz so effektiv ist, weil er einfach jemand ist, der von Athletik lebt. Und Miami, da ist halt ganz, ganz wenig Platz für Fehler bei denen. Die haben halt ihre 3 Superstars, drumherum stehen halt nur Dreierschützen. Und wenn einer von denen ein bisschen abfällt, dann kann das schwer werden in den kommenden Jahren. Und finanziell sind sie auch nicht so aufgestellt, dass sie da groß nachrüsten können. Von daher würde ich es eher den Thunder zusprechen als den Heat.
Okay, wir haben jetzt gerade so mehr oder weniger über das aktuelle Szenario in der NBA gesprochen, aber zu so einer Jahresrückblicksendung gehört natürlich auch, dass wir dich mal fragen, was so in dem Rückblick vielleicht die Highlights waren in der vergangenen Saison. Wir hatten NBA Finals, wir hatten dann natürlich das Olympische Turnier zum Beispiel. Was würdest du da rauspicken?
Ja, schon die Finals. Also ich meine, ich war natürlich auch vor Ort die gesamten 2 Wochen in Miami und in Oklahoma City. Und auch wenn es in Miami die ganze Zeit geregnet hat, als ich da war, würde ich schon sagen, dass es eine tolle Serie war. In meinem Jahr vorher war es natürlich ein bisschen toller noch, als die Mavericks und Dirk da gewonnen haben. Aber so eine Serie zu verfolgen dann live in der Halle ist immer noch was anderes, wenn man es halt am Fernsehen sieht, wenn man wirklich auch versteht, wie beide Teams halt ticken, versteht, wie beide Trainer ticken, was da halt atmosphärisch passiert, wie halt von Spiel zu Spiel das Momentum halt die Richtung wechselt. Und das war halt toll, das zu sehen wieder. Und vor allem war es toll zu sehen, dass so ein Team wie die Thunder die Serie eigentlich gewinnen hätten müssen, es aber nicht getan haben, weil einfach Miami im Jahr vorher schon dabei war, weil die halt mehr gelernt haben. Und das war halt ein toller Battle, so gesagt, von Erfahrung und einfach auch natürlich einen tollen Basketball aus Miami und gleichzeitig einem sehr, sehr tollen Basketball aus Oklahoma City, dieser jugendlichen Frische und dieser Unbekümmertheit, die am Ende aber dann nicht gewonnen hat. Und das war für mich so das Highlight dieses Jahr, was einfach eine tolle Serie war, auch wenn sie nur 5 Spiele gedauert hat.
Jetzt ist natürlich gerade der Reitsport und auch der Wildwassersport ein bisschen enttäuscht, ne? Weil da hast du uns bei Olympia doch so ein bisschen vorgeschwärmt und auch so ein bisschen Werbung dafür gemacht. Ist das auch tatsächlich nur so ein temporäres Highlight dann bei Olympia oder ist das schon was, wo du ja gerne noch so zurückdenkst?
Also ich denke dann generell gerne an Olympia zurück, weil es halt, genau wie du sagst, immer so ein Highlight ist, wo man wirklich mal andere Sachen halt sieht und auch einfach auch Sport sieht. Das ist ja, kommt, glaube ich, ein bisschen zu kurz, auch gerade im deutschen Fernsehen. Man guckt ja mehr das Event, dass man den Sport halt sieht. Und was ich damit meine ist, wenn ich halt Kanu gucke oder Reiten, dann ist es einfach in dem Moment sehr, sehr spannend, weil es um was geht. Und klar habe ich keine Ahnung, wie man das Pferd am besten jetzt da über die Stangen steuert. Oder, obwohl Wildwasser bin ich ja mal gefahren in der Sportschule, aber selbst da würde ich mir nicht zutrauen, irgendwie Experte zu sein. Aber da verstehe ich halt die Regeln soweit. Ich weiß, was man braucht, um zu gewinnen. Und das ist halt dann extrem spannend, weil es einfach, ja, um was geht. Und man hat, ob es jetzt deutsche Helden sind oder nicht, aber man hat da jemanden, für den man auch irgendwie da ein bisschen ist in dem Moment. Und das ist schon mal was auch bei mir ein Nachhalt dann in dem Jahr. Und überhaupt Olympia war eine tolle Sache, aber an Nummer 1 steht natürlich dann schon noch das Selbsterlebte vor Ort, aber an 2, 3, 4, dann wäre dann schon Wildwasser und Reitsport, glaube ich.
Selbsterlebtes vor Ort ist natürlich das große Stichwort. Du hast es vorhin zwar angesprochen, Wildwasser hast du ja auch mal vor allem überlebt, wie du uns damals erzählt hast, war das ja wohl eine ziemlich haarige Angelegenheit. Aber du wirst jetzt auch wieder US-Sport ganz selbst, ganz hautnah erleben. Eine New York-Reise steht an. Da hat mir der Kollege Jens Huber, oder der Chef Jens Huber, so muss ich ihn nennen, denn sonst darf ich hier nicht mehr kommen, eine Frage aufgeschrieben, die muss ich genauso vorlesen. Warum wird Dre in New York welches Team sehen und warum nicht?
ja, also warum ich die Teams sehe, das ist natürlich ja, dem Spielplan geschuldet. Da kann ich mir das nicht groß aussuchen. Ich werde zweimal die Nets sehen, die spielen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, aus dem Kopf gegen Charlotte und gegen Cleveland. Vielleicht nicht unbedingt die Belletage der Eastern Conference, aber Kyrie Irving gucke ich mir schon mal ganz gerne an. Kemba Walker natürlich auch, der da in Charlotte gerade eine ganz gute zweite Saison spielt und die Knicks, das ist dann am 1.1., ich hoffe, die spielen nicht so früh, aber ich glaube, es ist relativ spät abends, gegen Portland, Damian Lillard, den Rookie da und natürlich auch die Knicks selber jetzt mal zu sehen, ist ganz cool und ich gehe auch zum Football, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie angenehm das sein wird, im New Yorker Winter mir die Giants und die Eagles anzuschauen, vor allem, weil die Eagles ja nicht gerade eine Top-Saison spielen, was man so ausdrücken will, aber das sind halt so die Teams, die ich sehe und ich denke, beim Football kann ich auch froh sein, dass ich nicht die Jets sehen muss. Von daher ist das schon, hätte besser sein können vom Spielplan her, aber ich glaube, es ist schon ein ganz rundes Sportprogramm. Außerdem muss ich ja arbeiten. Von daher kann ich mir das ja auch nicht aussuchen.
Ja, das Arbeiten nicht vergessen. Wie lange wirst du da sein in New York?
Vom 28. bis zum 2. geht's zurück, genau.
Also geht's morgen dann schon los für dich?
Morgen, genau.
Nachdem wir die Sendung natürlich nicht voraufgezeichnet haben, kommt das Ganze komplett spontan, ohne den Blick auf den Kalender. Und du hast ja natürlich alles schon gepackt. Ansonsten, New York, du hast angesprochen, du wirst arbeiten, natürlich. Du wirst aber sicherlich so ein bisschen Zeit haben, mal durch ein paar Straßen von New York zu schlendern, auch wenn es hin und wieder kalt um die Ecken pfeifen wird. Worauf freust du dich außerhalb des Sports bei New York, wenn du dir vorstellst, du fährst nach New York am meisten?
Ja, also eigentlich bin ich immer der, ist dann relativ weit im Süden von Manhattan immer aufhält, weil die ganze Geschichte so Fifth Avenue und so, klar, ist alles toll, das sind alles die Touri-Sachen und klar, gucke ich da gerne mal vorbei, aber ich war jetzt noch nie über Silvester in New York, einmal nur kurz vor Weihnachten, aber ich denke, dass sich die Touristenströme da auch ganz schön durch die Avenues schleppen werden, von daher werde ich mich eher dann Richtung Süden begeben und da in Soho und da ein bisschen, ja, ein bisschen shoppen, das ist natürlich immer toll in New York, aber auch so ein bisschen einfach ja, den Beat der Stadt wieder aufnehmen, weil ich denke, New York ist halt eine tolle Stadt, wenn man halt Zeit hat und halt nicht von A nach B muss in der bestimmten Zeit. Wenn das so ist, dann ist das natürlich eine Katastrophe, aber ich werde mir schon so 1, 2 halbe Tage mal nehmen, um mich da echt im Süden auf einen Kaffee zu setzen, ja, einfach einen Kaffee zu trinken, ein bisschen zu gucken, ein bisschen auch hier Washington Square, das ist immer so meine Ecke, wo ich immer ganz gerne drum hänge, was ich auch dann sehr, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt in den Winterferien ist, aber da ist ja auch ich glaube, die New York University ist immer ganz, ganz cooler Beat halt einfach der Stadt. Mhm. Und wenn ihr einen Tipp wollt, Vol de Nuit ist so eine, klingt jetzt total dämlich, ist eine belgische Bierbar, direkt am Washington Square und am Cage, an diesem Freiplatz da unten, West 4th Street. Das ist dann auch, glaube ich, eine Lokalität, die ich abends mal frequentieren werde.
The place to be sozusagen für Dre. Dort trifft man dann auch so Prominente aus Deutschland, Dre zum Beispiel, wenn man genau, da die ganz großen, sich dann dort mal aufhält. Jetzt noch eine rein technische Frage in New York. Ich habe das Gefühl, ich habe in fast keiner anderen Stadt mehr Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Ist das bei dir auch so oder bist du dann doch eher so, dass du ein bisschen koordinierter rangehst und vielleicht auch mal die U-Bahn benutzt oder so?
Das Krasse ist, dass ich bestimmt schon 10-mal in New York war und immer einen Tag brauche, um das System von der U-Bahn zu verstehen. Aber wenn ich es dann verstanden habe, ich meine, das Ding ist halt, ist das halt so eine Maulwurfstadt. Ich habe ja auch mal ein Jahr in London gearbeitet und gelebt und das ist ja ähnlich. Man denkt, Boston ist eine geile Stadt, aber wenn man dann von A nach B mal laufen will, das ist ja einfach, genau wie du sagst, das sind ja irgendwann dann doch, man sagt vielleicht, es sind 10 Blocks, kein Thema, und dann läuft man halt und man merkt, fuck, das ist ja echt eine riesige Entfernung, nämlich über die Bahn. Von daher poppt man ja immer nur so raus, sagt wie so ein Maulwurf, okay, hier ist halt die Sehenswürdigkeit, da ist die. Aber wenn das Wetter es zulässt, werde ich schon ein bisschen auch flanieren. Sag gerade unten in Soho kann man ja auch sehr cool laufen. Das nehme ich mir dann schon vor, weil Bahn ist zwar toll, gerade auch die Ansagen immer von den Fahrern der Waggons da sind ja manchmal recht cool, aber man muss in New York habe ich auch zu Fuß erleben. Muss natürlich zwingen, nicht immer halt nach oben zu schauen. Klar, das ist ja das erste Zeichen der Touris da. Aber ich glaube, wenn man wirklich New York erleben will, muss man auch wirklich in den Süden von Manhattan nach Brooklyn. Brooklyn werde ich mir auch zum ersten Mal richtig mal angucken. Natürlich, weil ich da auch da zwei Spiele schauen werde. Und da ein bisschen zu verstehen, wie das Borough halt so ein bisschen tickt. Wenn das so möglich ist an den 2 Tagen, die ich dann da bin. Aber New York, klar, muss man einfach auch zu Fuß erleben.
Okay, dann wünschen wir dir dabei schon mal viel Spaß. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorausgeblickt, aber wollen nochmal explizit das Jahr 2013 von dir hören, was denn da dein Highlight sein wird.
Das sind 13.
Das ist ja das nächste, oder?
Ja, klar. Gut, ich meine, ich habe nach dem Sieg gegen Leverkusen vom VfL meinen Kollegen aus Wolfsburg in der WhatsApp, wie gesagt, direkt das Europapokal-Lied geschickt, mit allen Europaflaggen, die ich in meinem Handy gefunden habe und im Flugzeug. Von daher möchte ich einfach mal hoffen, dass mein Highlight 2013 sein wird, dass Bernd Schuster den VfL halt über den Pokal, was ja der kürzeste Weg ist, nach Europa führt. Und dass ich dann nächstes Jahr mal wieder, der letzte Trip ist ein bisschen länger her, mit dem VfL nach Europa fahren kann. Weil das wäre dann einfach wirklich Urlaub, könnte ich dann genießen. Ich meine, klar, so NBA Finals 2013, wenn es dazu kommt, dass ich da hinfahre, wieder natürlich auch schön. Houston, das All-Star Game steht natürlich auch an, aber so borniert und snobistisch das klingt, das ist ja dann sowas, das habe ich irgendwie fast jedes Jahr. Von daher freue ich mich doch mal auf so einen Ausreißer VfL in Europa. Das wäre dann, glaube ich, mein Highlight. Obwohl, vielleicht soll ich sagen, dass ich heirate im August.
Ja, aber das ist doch zu spät. Ich denke doch auch.
Also, jetzt ist es zu spät.
Sollte das deine jetzt aktuell wohl dann Verlobte hören, dann würde sie sich sicherlich freuen, wenn du das hier verwendet hättest. Oder
an fünfter Stelle, ja.
Bevor du dich freust über so Spiele wie Wolfsburg in Charkiw oder in Dniepropetrovsk oder ähnliche Europa League-Klassiker, die da dann auf dich warten können. Aber wir freuen uns, wenn du uns dann da auch wieder Bericht erstattest, möglicherweise von deiner Hochzeit, aber natürlich vor allem auch von deinen sportlichen Abenteuern, die du erleben wirst im Jahr 2013. Und wir wünschen dir jetzt schon mal viel Spaß in New York und einen guten Rutsch.
Alles klar, wünsche ich euch auch.
Dre, bis bald.
Ciao. Ciao.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
Bahnbrechend gehen wir ins Jahr 2013, beschließen das Jahr 2012. Wir hatten heute wieder viele interessante Gäste, die uns ja größtenteils auch schon über das Jahr begleitet hatten. Unter anderem den ehemaligen Fast-Psychologie-Studenten Kai Dittmann. Was man so an den letzten Tagen eines Jahres noch lernt, der sich dann doch vor allem auf seine Familie, Freund freut. Wir hatten Andreas Renner, der gar nicht genau wusste, worauf er sich nicht alles freuen sollte, weil sein Kalender so voll ist. Marco Hagemann, der noch nicht vom großen Triple-Gewinn des BVB sprechen möchte. Dre, den wir praktisch direkt zum Flughafen begleitet haben, auf der Reise nach New York. Und wir hatten Kai Pahl, der ebenso sich im Jahr 2013 doch auf sehr interessante Veränderungen im Markt des Übertragens von Sportarten interessiert und freut, gerade wenn es dann darum geht, Fernsehen und oder Internet, wie kriegt man das auf die Reihe? Und Gregor Biernat, der schon mal die nächsten 20 Jahre klargemacht hat, dass man wohl, wenn man wetten sollte beim Golf an Rory McIlroy, nicht so richtig vorbeikommt. Und das war mal wieder ziemlich viel, was wir gepackt haben, aber nur wer viel arbeitet, kann sich danach über die restlichen Plätzchen hermachen, die so in der Vorweihnachtszeit nicht weggekommen sind. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden den Weihnachtsbaum in kleine handliche Stücke hacken, in den Ofen werfen und dann zum Klang der knisternden Nadeln die Plätzchen aufessen und uns dann schon mal vorbereiten auf Silvester. Wir wünschen Ihnen allen einen guten Rutsch im Namen des gesamten Teams unter der Leitung von Producer Jens Huber und freuen uns 2013 auf Sie hier bei Sportradio 360 mit vollem Programm. Picke, packe, voll. Das Stichwort zu Silvester und das Stichwort im kommenden Jahr gerade bei uns hier bei sportradio360.de. Das war die Big Show Ausgabe 82. Schön, dass Sie dabei waren.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!